Geil, alles läuft, ich clap nochmal, da sind alle Kameras sync und dann droppe ich den Intro-Beat und mache die Introduction, auf die ich mich schon lange gefreut habe. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Hochkultur-Podcast. Mein heutiger Gast ist eine Legende im deutschen Rap. Er ist genauso lange dabei wie ich, hat alle möglichen Bühnen gerockt, alle Titel kassiert, hat Plaques, hat Legendenstatus und ist der selbsttitulierte King of Rap in Deutschland. Heute hier im Podcast, mein Mann Kung Savas. Wie geht's dir, Bro?
Danke für das Intro, Alter. Also ja. Ich fühle mich sehr geehrt, Alter, von dir natürlich diese netten Worte. Gebe ich auch natürlich gerne alles direkt so zurück, Alter.
Ja, ja, man, darum geht's gar nicht. Ey. Es geht darum, dass ich hier so Leute einfach hier gerne einlade und die feier für ihre lange Zeit, die sie im Business verbracht haben, für Werte, die sie geprägt haben, für Pioniersarbeit, weißt du so. Und das geht nicht immer nur um Rap, aber ich freue mich natürlich, wenn ich einen Rapper hier habe so, und wir einfach darüber reden können. Und als ich mich so vorbereitet habe und mir überlegt habe, wo wir reden können, musste ich als erstes dran denken, jeder Rapper, der lange dabei ist, weiß, dass das anstrengendste und zeitaufwendigste im Rap ist, in der Karriere fast Videodrehs sind. Mhm. Und ich glaube, von allen langen Videodrehs, auf den ich ewig lang gewartet habe, war der allerlängste und crazyste Videodreh unser Videodreh mit Mel in New York.
Boah, Alter, okay, das war super wild.
An diese Story musste ich mich gerade erinnern, so für die Leute. So. Wir sind da einfach rübergeflogen nach New York, um ein Video zu drehen, hatten irgendwie einen kompletten Drehtermin, der so von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr abends ging, waren natürlich on point da, hatten irgendwie unsere freshen Outfits die Tage vorher geshoppt, hatten eine geile Zeit in New York und saßen dann da von 8 Uhr morgens und ich glaube, die erste Szene wurde irgendwann um 18 Uhr abends gedreht.
So, wenn überhaupt. Also es war auf jeden Fall dunkel, glaube ich, als wir angefangen haben.
Und wir haben einfach die ganze Zeit nur gesehen, wie so ein Megaskript immer kleiner wurde. So, weil es hatte zuerst so 1000 Facetten und dann stehen wir da vor dem Cornerstone und dann kommt noch die Storyline und dann das. Und dann war irgendwann so, okay, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Und am Ende haben wir dann irgendwie vor 3 Locations abends schnell was geshootet. Und der Grund, das war nämlich das Wahnsinnige, der ganze Van mit dem Equipment, mit dem Drehequipment war verschwunden.
Ja.
Und die ganze Crew dachte wirklich, so, ja, ist New York, der ist auf jeden Fall irgendwie geklaut worden. Dann irgendwann.
Wo war er denn?
Ist rausgefunden worden, glaube ich, dass er abgeschleppt wurde, so. Und dann haben sie ihn auch noch zurückbesorgt. Aber es war wirklich so eine crazy lange Wartezeit und einfach dieses, weißt du, man hat so das Budget auch so verpuffen sehen irgendwie.
Das ist genau das Ding, ne? Ich meine, wir wollten ja alles richtig machen im Sinne von, wir wollten es so machen wie die Dudes, die wir abgefeiert haben. Wir haben in New York gemischt, wir haben da gemastert, wir hatten den Sound quasi dann, wir hatten das Video, ne, mit einem Produzenten der von, und einem Regisseur, der von dort kommt. Und auf einmal haben wir gemerkt, dass da auch nur mit Wasser gekocht wird, so, ne? Und auf einmal war es alles für den Arsch. Aber wir hatten wirklich gute Zeit, ne?
Ja,
auch beim Mix, ne? Erinnerst du dich
an Rich Keller?
Ich erinnere mich wie du, nämlich, weil Rich Keller ist ein ehemaliger Deutscher, der ausgewandert ist und der dann viel Sachen gemischt hat, ne? Puff Daddy und so weiter. Und ich erinnere mich genau, wie du dann aus dem Studio rauskamst und ich glaube, dass es ungefähr so war, dass du zu mir meinst, ey, ich höre ja schon auch laut Musik, aber ich kann nicht mehr. Ich krieg gleich einen Hörsturz. Ey, es war so krass, da saß dieser 47, 48, vielleicht 50-jährige Mann, Dicker, diese riesen Boxen, die einfach dreimal so groß wie dieser Tisch waren und einfach der hat auf volle Lautstärke, volle Kante, ohne Ende, also gnadenlos.
Und er hat eine krasse Story erzählt und zwar, dass er Rough Riders Anthem von DMX gemischt hat, was ja bis heute so einfach so einer der krassesten Clubbanger, so ein richtiger Evergreen ist. Und er hat erzählt, das war auch die erste Produktion von Swiss Beatz damals. Ne? Mhm. So. Und die wussten überhaupt nicht, wie man irgendwas mischen lässt. Die sind da jetzt nicht angekommen und haben gesagt, hier ist unser Tonband mit 24 Spuren, sondern die haben ihm einfach eine Kassette gegeben mit dem fertigen Song sozusagen und meinten sie, jetzt misch das mal. Und er so, das kann ich nicht mischen. Das so. Und die so, doch, das gibt's nicht anders. Und dann hat er das Ding irgendwie, meint er so, auf 24 Spuren sich kopiert und dann komplett frequenzmäßig neu zusammengebaut. Also immer nur die gleiche Wave, ne, so das Tape digitalisiert und dann die Wave irgendwie 24 Mal
auseinandergefriemelt.
Und dann wirklich, so, ne? Die eine macht dann nur, weißt du, die Bassfrequenzen, die andere macht nur die Mittenfrequenzen, hat sich diesen Song eigentlich so dann wieder zusammengebaut. Das krank, und das ist jetzt nicht der bestklingendste Song, aber es klingt schon, weißt du, schon ein fetter Song im Club, so der nicht abkackt. Ne, so.
Die Energie ist da, ne? Das ist, ich glaube, das ist auch bei den Wu-Tang-Sachen. Also kein Mensch würde sagen, dass Wu-Tang einen guten Sound hatte, aber es war einfach so ein Song wie Cream, der würde ja niemals so klingen, wenn er nicht so wäre, wie er ist, so, ne? Voll.
Ja, Mann, aber das war auf jeden Fall eine richtig Hammerzeit, muss ich dran denken. Und wir sind beide auch Rapper, die viel Einflüsse, ich glaube, jeder Rapper hat viel Einflüsse aus Amerika, aber wir hatten dann auch das Privileg, irgendwie zu einer Zeit, mit unseren Helden zu arbeiten, das Geld und die Budgets zu haben, uns krasse Träume zu verwirklichen. So. Ja. Hast du noch irgendwelche anderen Stories so aus der Zeit in New York? Mit wem hast du eigentlich noch? Du hast auch viele Features gemacht und auch viele
Sachen. Naja, ich war noch in der Raucous-Zeit, war ich drüben, habe ja mit Smut Peddlers was gemacht. Das fand ich ziemlich geil. So. Für mich war halt eigentlich, was sich immer wiederholt hat und was für mich cool war, war zu sehen, es ist nichts anderes. So, weißt du? Ich meine, ich war ja auch in Oakland, habe da mit den Underground-Helden von mir zusammengearbeitet, habe irgendwann auch mit ein paar Leuten von Hyro gearbeitet. Mhm. Am Ende des Tages ist es immer nur, es ist ein Spot, es ist ein Mikrofon, es ist ein MC, es ist ein Beat, fertig. Das war's, so, weißt du? Und ich meine, mittlerweile wurde das auch schon alles so ein bisschen entmystifiziert, glaube ich, auch durch die ganzen Insta-Stories, durchs Internet, da man sieht, wie die Leute arbeiten. Aber früher war es ja so, Dicker, ich weiß nicht, was wir uns vorgestellt haben, wie zum Beispiel jetzt Dipset, wie das dann abgeht oder so. Ne? Natürlich gab es teilweise Unterschiede, wenn dann der Unterschied ist vielleicht, also ich denke in Studio-Sessions dort, ne, war es früher wahrscheinlich auch, in Deutschland war alles sehr gesittet, wir sind so hin ins Studio, man musste ruhig sein, irgendwie alles auch entspannt und ich glaube, die haben einfach mehr Party gemacht, aber ansonsten hat man gesehen, ey Dicker, ist genau das Gleiche, Alter, und voll. Eigentlich...
Ich habe auch über dich und Mel damals Lumi D kennengelernt und ihren Mann Victor.
Genau.
Was war nochmal die Connection? Hat die den Song mit denen gemacht?
Ich hatte mit Lumi einen Song gemacht, einen Remix von ihr und sie hat ein Feature bei mir gemacht und mit Victor waren wir eh gut befreundet und also der war eh cool, der hat uns ja auch, sind wir dann auch mit dem rausgegangen oder so?
Ist er mit uns? Ich war nämlich nochmal kurz später in New York und habe mich da mit denen getroffen und habe auch so einen super weirden Tag gehabt, an den ich neulich wieder denken musste. Und zwar habe ich mich nachmittags mit denen irgendwie, das war auch noch so die Bling-Bling-Zeit, ich weiß, du hast dir auch zu der Zeit viel Bling gekauft, genau. Ich auch so. Und ich kam gerade irgendwie, war im so Diamond District, hatte gerade irgendwie viel zu viel Geld für irgendeinen glitzernden Scheiß ausgegeben. Und dann habe ich mich mit Lumi D, für alle, die es nicht wissen, Lumi D hatte einen richtig krassen Überhit, so einen Welthit. Ja. Oh, das Ding. Und Victor war, oder ist ihr Mann, ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind, aber auf jeden Fall waren die so ein Couple irgendwie und dann bin ich mit denen in so einem super edlen Manhattan-Restaurant Sushi essen gegangen und dachte so, oh, voll gediegen, so, ich war jetzt gerade Diamanten shoppen, jetzt bin ich mit internationalen Superstars irgendwie in so einem nicen Sushi-Restaurant und dann hat der Tag so einen krassen Twist genommen, dann sind wir ins Auto eingestiegen, bei denen haben Lumi D in Harlem bei ihrer Family abgedroppt und Victor war auch so ein einfach super nicer, entspannter Typ vor seiner Frau, sobald seine Frau weg war, ist der Typ vollkommen durchgedreht, war so, okay, I'm gonna show you the real New York, nigga. So, dann sind wir erstmal nach wo sind wir hingefahren? Noch tiefer, glaube ich, nach Harlem rein, haben noch so einen Kollegen von ihnen abgeholt, der genauso aussah wie ein Kollege von mir in Hamburg, nur in der Puerto Rican New York Version, der irgendwie gerade vor so einem Store stand und mit so einer Brown Bag irgendwie mit so einem, weißt du, irgendeinem Blicker drin hatte, komplett besoffen ins Auto eingestiegen sind. Dann sind wir zum Konzert gefahren, wo Jim Jones aufgetreten ist. Und mitten im Konzert ist einfach eine krasse Prügelei ausgebrochen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich so ein Menschenknäuel, der so durch den Raum gerollt ist. Ja. Da mussten alle irgendwie raus. Dann sind wir so zum Auto und aber nochmal genau an der Location vorbei. Und dann standen wir vor der Location. Und von da kam die eine Gang und hinter uns war so die andere Gang. Ne? Und dieser Victor schreit noch aus dem Auto so, now we wanna see some guns pop or wanna hear some guns pop. Und, also der, und dann sind wir irgendwie, genau, eine Sekunde später hat es dann noch wirklich Gunshots.
Das ist krank, Alter.
Und er hat sich wirklich ernst, sein Freund, sein Homie haben sich so gefreut, dass ich jetzt dieses New York sehe, weißt du, so, yeah, that's the real New York,
man. Wir konnten dir was bieten.
So,
und das Sightseeing-Tour.
Oh, das war auf jeden Fall
ein crazy. Aber ich muss ehrlich sagen, das war bei uns so ähnlich. Also ich war mit Assad ja auch da und wir haben in der Zeit haben wir viel mit Victor gechillt und der hat uns mitgenommen. Digga, und dann hatten wir auch so Tage, wo es einfach so komplett eskaliert ist, wo auch, dann hat er uns einfach zu einer Beerdigung von einem Kollegen von sich mitgenommen und hat dann davor aber sich mit dem Cousin von dem Toten getroffen und der Cousin hat dann erstmal eine Waffe gezeigt und so und meinte, ja, das war sein bester Freund, der hat ihn verarscht und wir werden ihn heute platt machen. Und ich so, okay, ist schon sehr weird, wir kommen da an und dann kam sein bester Freund, weil der musste natürlich zu der Beerdigung kommen, um zu zeigen, so, ich war das nicht, ich hatte nichts damit zu tun, aber die meinten halt, das war so ein Sticker-Move, so Verarschung und dann sind die alle hin dann und Victor war mit uns im Auto und der meinte auch, bleibt im Auto und Assad und ich, wir haben so durch die große Scheibe einfach zugesehen, wie sie den Typen einfach, glaube ich, totgetreten haben. Also die sind wirklich auf ihn drauf. So. Und ich meine, jetzt kennt man auch viele Videos davon, aber es war damals schon noch ein bisschen Schock. Die sind halt mit den Timbs hochgesprungen, auf seinen Kopf gesprungen, mit beiden Füßen und aber davon, also 20 Mal hintereinander, ne, und richtig in die Fresse mit den dicken Timbalands im Winter voll in die Fresse geböllert. Das war schon schockierend. Und wir sind danach essen gegangen und alle waren tiefenentspannt. Da habe ich gefragt, was ist jetzt mit dem Dude? Und sie so, ja, keine Ahnung. He probably retarded. So auf super entspannt. Das war für die so, ja, wahrscheinlich ist er jetzt sein Leben lang behindert, aber okay, das ist jetzt kein Problem. Das ist jetzt so. Also die haben, da habe ich auch für mich natürlich gemerkt, das ist jetzt auch keine Szene und kein Lifestyle, den ich feiern kann und dem ich auch so, weißt du, auf den ich Bock habe. Also das ist nichts, was ich in meinem Leben haben möchte, weil es ist schon so, der Respekt vom Leben und vor allen Dingen, wie die auch über Knast und so reden, ne, der ist, also die haben auch vor sich selber und vor ihrem eigenen Leben auch gar nicht mehr so viel Respekt, viele Leute dort, ne, es ist schon eine krasse Verrohung und Abstumpfung, so, weißt du, Gewalt gegenüber und dem Leben gegenüber, so.
Total,
für die ist es so, oh shit, ist der echt gestorben, was, oh krass, Alter, ich habe den vor einer Woche gesehen.
Wenn es ein Normalzustand ist, ne? Ich stand mal in so einer Mall, in so einer Ghetto-Mall in Miami und dann war da so ein Laden, also eine Mall, die wirklich nur aus so Sachen, weißt du, so, da waren Nail-Salons für die Ladies, Barbershops für die Dudes, aber alles war so richtig auf Ghetto und du konntest Mixtapes noch, weißt du, Bootlegs kaufen und so und dann war ein dieser obligatorische Store, wo diese Airbrush-Shirts verkaufen und dann war die ganze Storefront irgendwie voller Fotos mit so Rest-in-Peace-Shirts, ne? Und ich wirklich einfach echt so 10 Minuten mir diese Shirts angeguckt und es waren nur Namen von Jungs und es waren nur, also immer so 20 Jahre.
Ja.
So, ne? Also immer von bis, ne? Wie lange die gelebt haben. Es war nie irgendjemand älter als 20 und das muss schon crazy sein, wenn man so in Umständen aufwächst, wo das ein Normalitätszustand ist, weil ich glaube wirklich Sozialisierung ist alles. Ich glaube nicht, dass Menschen grundaggressiv sind oder so. Ich glaube, es ist schon immer so ein Potenzial in jedem drin, dieses Yin und Yang. Jeder von uns hat so gut und schlecht, aber zum Beispiel im Sudan, wo meine Family herkommt, so, da gibt es irgendwie fast keine Morde im Volk im Nordsudan. So.
Echt, ja?
So, also, okay. Da, die Regierung bringt Leute um, wenn du irgendwas sagst, was denen nicht gefällt, so, aber untereinander ist das keine großartige Konfliktlösung. So, weißt du? Das ist keine hohe Mordquote. Und in anderen Ländern eben unglaublich hoch. So. Und es ist einfach, ich glaube, nur Sozialisierung und wie die
Zeit. Bin ich auch von überzeugt, ja.
Und gerade in Amerika, dadurch, dass so viele von diesen Schusswaffen da sind, werden sie natürlich auch öfter benutzt. Ne?
Du, ich meine, die Jugendlichen, die kommen da, also die werden groß auch in einer traumatisierten Gesellschaft. Die sind alle traumatisiert. Ja. Jeder von denen hat Familienmitglieder, Freunde verloren. Und die wenigsten genießen da wirklich eine vernünftige Bildung. Also die gehen so mehr schlecht als recht zur Schule so und sagen, ja, scheiße, das muss ich jetzt oder auch eben nicht so, ne? Und das ist halt, ja, im Endeffekt das, was sie lernen und was sie können, das lernen sie nur auf der Straße so, weißt, hörst du ja auch, wenn du die fragst, was die Perspektiven sind. Der eine sagt, der will Producer werden, der nächste will Klamottendesigner, der dritte Rapper und der vierte sagt, ich werde Basketballspieler. So, weißt du, also.
Ja, wie Biggie schon gesagt hat, ne? So, Rap, sell crack or play basketball.
Genau. Ja. Das ist schon auch dann krass, ne, wenn das die Optionen so sind.
Siehst du da Parallelen zu Deutschland, wie sich Sachen hier entwickeln? Also gerade du und ich sind ja so ein bisschen von der Generation, aus der wir sind. Ich war so einer der wenigen schwarzen Rapper, du warst einer der wenigen türkischen Rapper in Deutschland. Oder wahrscheinlich mit der, warst du der erste große, ne, Azad ist kurdisch, ne?
Azad ist, ja, Kurde.
Aber schon gut, der war ein bisschen vor dir draußen mit seinem ersten Album, oder?
Voll, ja, also wie ich glaube, wir machen ähnlich lang, aber er ist noch ein Jahr älter als ich. Ja. Also, aber
letztendlich hast du so irgendwie diese Demografie von Menschen super lange schon öffentlich repräsentiert. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist ja eigentlich, wenn man so an Deutschrap denkt, jetzt das Hauptbild erstmal jemand, der irgendwie türkisch-arabisch oder so ist und irgendwie, weißt du, Chefkat hat mal eine witzige Zeile, deutsche Rap ist auf die Shisha-Bahn geraten. Mhm. Also so ein bisschen so, das ist so ein großer Prägungsfaktor im deutschen Rap gerade. So, was denkst du so, wenn du jetzt so, du hast diese Erfahrung und siehst so, wie diese Black Community in Amerika und dieses Ghetto-Life, siehst du da irgendwie so eine Parallele, wie sich Sachen hier entwickeln, auch mit dem Rap-Kontext zusammen? So in
Es ist halt immer schwer, ne? Vor allen Dingen, wenn man selber Künstler ist und vor allen Dingen, wenn man auch selber Sachen gesagt hat, so, ne? wo man das vermeintlich immer unter diesem, ja, das ist Kunstaspekt irgendwie so abgetan hat. Ne? Also ich finde es voll schwer zu sagen, Musik hat den und den Einfluss, weil am Ende des Tages wahrscheinlich gibt es keine wissenschaftliche Studie dazu oder so. Ne? Aber ich glaube schon, dass es natürlich ist, dass du als junger Mensch irgendwie zu deinen Heroes aufschaust, ne? Und wenn dein Held dir einen Lifestyle vorlebt und dir erzählt, dass es okay ist, das und das zu tun, das und das zu sagen, das und das zu konsumieren, was auch immer, dann glaube ich, dann rechtfertigen die das auch für sich irgendwie so, ne? Also insofern, ich würde nicht sagen, dass es nicht die Leute beeinflusst, aber ich würde sagen, es ist natürlich eine individuelle Entscheidung, ob man diese Verantwortung annimmt oder nicht. Ne? Also ich verstehe auch Künstler, die sagen, ey, mir ist das scheißegal, weil ich will machen, was ich will. Ich lebe mein Rockstar-Life so, ob hier XY, Hans-Peter mit 12, deswegen jetzt anfängt, irgendwie Koks zu ziehen, ist nicht mein Problem, weil ich mache das. Es ist halt schwierig, ne? Also ich glaube, wir sind halt für die Leute jetzt auch schon so die Opa-Generation des Raps, so, ne? Und wahrscheinlich werden die sagen, wir sind schon zu spießig oder so, aber ich glaube einfach, dass wir halt nochmal fünf Ecken weiterdenken oder nochmal über jedes Ding nochmal ein bisschen länger.
Voll. Ich erzähle die Evolution vom Deutschrap immer so ein bisschen so, es war super nett alles und dann kam ich und war schon so der Erste, der so ich. Ja, so alle anderen, anderen vorher waren so, unsere Posse und wir und unsere Stadt. Und dann war ich so, nee, ich bin der Allerbeste. Ich, ihr nicht. So. Und dann fand ich das nächste Level warst du, der auch genauso diesen Egozentrik, weißt du, so, es geht alles um mich, ich bin der King und alle anderen Rapper sind, so, ja. Und Schockfaktor. Und genau, echt noch so diese Explizität. Also ich fand so zum Beispiel so dieses, alle Rapper sind schwul in Deutschland, nicht mal so einen krassen Schockfaktor wie ich kack dir auf deinen Toast und sag, es ist Nutella. Also ich fand so, ja. Du hast irgendwie so diese, weißt du, diese obszöne Ebene nochmal krasser gemacht und dann kam, danach fand ich irgendwie so Agro-Berlin-Zeit und dann war ja das, ab da war ja komplett open.
Weißt du? Also das war dann so der Maßstab.
Dann wurden so schnell irgendwie gefühlt Tabus, weißt du, gebrochen, so dass dann ein paar Jahre später ja so alles gesagt war und jetzt eigentlich seit ein paar Jahren schockt ja gar nichts mehr wirklich, ne?
Das stimmt, und jetzt schockt es eher, ja, keine Ahnung, oder jetzt ist es eher auch manchmal eine Rückwärtsbewegung, ne? Dass die Leute jetzt zum Beispiel auch zu dem Emotionalen übergegangen sind, was ich manchmal auch schon problematisch fand und dachte so, ey, ist jetzt wirklich jeder Song ein Liebestrack, so, weißt du, muss das sein, aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, es ist schon schön, dass sich das so krass geöffnet hat, so, ne? Und dass man jetzt irgendwie, ich habe schon das Gefühl, dass die Leute zumindest die Möglichkeit haben, ob sie es dann tun oder nicht, aber sich extrem zu entfalten, ne? Dass auch wirklich jemand für sich sagen kann, ich meine, du und ich, wir sehen das wahrscheinlich für uns, wir machen schon einen Unterschied zwischen Gesang und Rap, ne? Und für mich ist jemand, der nur singt, ist kein MC im klassischen Sinne, aber es ist für alle okay geworden im Rap-Kontext und auch zu sagen, das ist Rap-Musik und trotzdem vielleicht ein komplett gesungenes Album zu machen, so, ne? Weil es ist daraus entstanden und selbst wenn es musikalisch eigentlich nicht mehr so viel Referenzen dazu hat, so, ne? Weil sich die Drums geändert haben, ist es ist wahrscheinlich die Attitude, es ist die Szene, es ist die Gesellschaftsschicht, aus der das entsteht, wo man sagt, das zählen wir trotzdem zu Hip-Hop irgendwie, ne?
Was war dein Anspruch? Also bei mir war zum Beispiel dieses Battle-Rap, ich habe auch überhaupt nicht gecheckt, dass Leute dann denken, ich bin wirklich so arrogant, weil für mich ganz klar war, dass Big L einfach ein großartiger Dichter ist und dass es super verständlich ist, wenn man so gut diese Reime, diese Art von Battle-Rap schreibt, dass es eigentlich jedem klar sein müsste, dass man es nicht persönlich nehmen müsste. Und dann war es wirklich so die ersten Jahre meiner Karriere, egal wo ich hingekommen bin, jedes Interview, jede neue Situation, wo man Leute neu kennenlernt, so, wow, du bist ja voll nett. Ich dachte, du bist voll das Arschloch. Ich dachte, du kommst jetzt hier rein und sagst einfach, ey, küsst mir alle die Füße. So. Ja, und wie war das bei dir? So, erstmal, was waren deine Einflüsse so an Rappern, die dir so diese weißt du, warum wolltest du diese Art von Energie rüberbringen? Was war so der Rapper, der dich dazu gebracht hat?
Lustigerweise, meine Einflüsse waren eigentlich hauptsächlich Gangster-Rap. Ne? Ich habe Ice Cube gehört, N.W.A. Too Short ist jetzt kein Gangster-Rap, aber irgendwie ähnlich, sorry. Und MC8 war ein Rieseneinfluss. Oh. Und ich hatte dann nochmal, der zweite Einfluss, der dazu kam, war dieses Farsight Hieroglyphics Ding. Das kam dann so ein bisschen später. Das war dann dieses Flown, so, weißt du. Aber es war doch alles immer sehr Westküste. Aber lustigerweise, ich würde sagen, dieses Explizite, das kam von Too Short, so, weißt du. Weil das war ja auch ungewöhnlich. Ich meine, der hat ja wirklich richtig diese Bitch-Songs gemacht. Und natürlich Ice Cube und N.W. hatten das auch, so, weißt du. Die hatten auch sehr, sehr viel asoziale Lyrics, so, weißt du. Und ja, also es gab für das, was ich gemacht habe, keine konkrete amerikanische Version davon. Ich habe mir das so ein bisschen zusammengewurstelt aus allem, was ich gefeiert habe. So, ne? Und das sage ich auch immer wieder. Ich habe am Anfang wirklich immer nur einfach das gemacht, was ich gerade mir anhören wollte. Und wir haben vorhin kurz geredet, da habe ich zu dir gesagt, ich kann keinen einzigen Text von mir. Der Unterschied war echt damals, ich habe wirklich meine Musik gehört, wie ich Ice Cube und MC8 gehört habe. Ja. Das war einfach für mich so, ich mach die Musik, die ich brauche, so weißt du. Und ja, das war so das Ding. Das hat sich dann natürlich ja auch immer weiter verändert. So. Und es ist ja auch schwer zu. Also so, ich dachte irgendwann auch, ja, so weißt du, man darf sich gar nicht beeinflussen lassen, weil wo fängt Biden an, wo hört's auf? So, ne? Und am Schluss sage ich, das ist ja Wahnsinn, es ist ja auch unmöglich, ohne Einfluss zu leben. Also selbst wenn du das unterbewusst, so weißt du, selbst wenn das unterbewusst passiert, ist es ja da. Also irgendwas von jemand anderem ist ja immer da. Und das ist ja auch richtig so, dass du eine Energie übernimmst und die transferierst zu deiner eigenen Energie und mit deiner vermischst so.
Ja, ich glaube auch auf jeden Fall, dass, und das wird jetzt immer schwerer in diesen Zeiten, wo es doch so ein Wort gibt wie Cultural Appropriation, das gab es ja bei uns gar nicht, weißt du? Also nach heutigen Maßstäben dürfte, glaube ich, gar keiner mehr überhaupt anfangen, irgendwas zu machen, was nicht direkt in dem Kulturkreis entstanden ist, aus dem er entsprungen ist. Aber abgesehen davon, was mich noch interessiert, was waren denn so die Reaktionen in den ersten Jahren? Also ich weiß genau, deine erste Platte war ja dann die LMS.
Ja.
Maxi, ne? Also die Single, da war auf der einen Seite alle Rapper sind schwul und auf der anderen Seite lutsch mein Schwanz. Ja. Und dann und die kam raus bei Put the Needle to the Record.
Genau.
Und das war das Label von Fast Forward aus Köln, ne? Oder ist er aus Köln?
Zu dem Zeitpunkt noch Aachen, genau. Er war noch in Aachen, ja.
Auf jeden Fall auch aus der legendären Combo STF,
ja.
Scope, Manturek, Fast Forward, die einen mega krassen Song, keine Effekte in den 90er hatten. Und der kam bei uns im Eimsbusch Basement vorbei und hat mir diese Maxi irgendwie so 2-3 Mal.
Echt,
ich habe auf jeden Fall auch noch mindestens 1-2 davon auf Vinyl. Und der hat uns die gebracht so, und das war dann eben schon so auf, also ich habe gleich irgendwie gecheckt, dass die Kunst mich genug flasht und dein Flow, dass ich nicht gedacht habe, so okay, der meint jetzt mich, weil irgendwie, wenn du, weißt du, das alle, ist ja immer so, okay, alle heißt alle, ne? Und ich habe irgendwie gleich gecheckt, so okay, eigentlich macht er, was ich mache, so, ne, so dieses Provozieren und Schocken, und ich habe es nicht persönlich genommen, aber habt ihr eben zu der Zeit ja schon gemerkt, so wie viele Leute mein Shit persönlich nehmen. Wie waren denn die Erfahrungen für dich in den ersten Jahren, wenn du so auf Leute getroffen bist? Haben die immer schon gecheckt, dass es alles pure Kunst und Selbstdarstellung ist, oder dachten viele Leute, du bist einfach so ein Typ, der einfach durchgehend nur perverse Gedanken hat und Leuten aufs Toast kacken will?
Es war unterschiedlich. Also das Ding ist, in Berlin hatte ich das Gefühl, dass das überhaupt nicht kritisch beäugt wurde. So, ich habe so wenig kritische Stimmen aus Berlin gehört damals. Also im Battle selber fanden die Leute das schwierig, wenn ich gesagt habe, deine Schwester oder deine Mutter oder sowas. Nur ich habe hier ein paar Battles gehabt. Und
war Freestyle Battles denn oder eher
auch so? Ja, aber ich auch written so, ne? Also ich habe damals mir auch nicht so viel Gedanken gemacht. Für mich war einfach, was kann ich jetzt in dem Moment bringen, was das Bestmögliche und Asozialste ist. Und da gab es auch ein, zwei Mal, gab es auch so ein bisschen Auseinandersetzungen, so, ne? Leute, die sich dann auf den Schlips getreten gefühlt haben. Aber es war eher so, die Berliner haben das so in irgendeiner Form so akzeptiert und dachten so, ja, das ist jetzt halt, das ist der Berliner Style, haben die sich gesagt, so, ne? Ich erinnere mich schon, dass es auch am Anfang schon hier und da, also zumindest von dem, was ich gehört habe, ab dem Punkt, wo ganz Deutschland das gehört hat, gab es schon Leute, denen das sauer aufgestoßen ist. Und auch zu Recht, sage ich, ne? Ja. Also da waren einfach Sachen, die gingen nicht klar und die gehen nicht klar, so, ne? Und
letztes Jahr war ja eine, nee, nicht letztes Jahr, ich bin vollkommen durcheinander gekommen jetzt, weil dieses Corona-Ding war. Dieses Jahr, kurz bevor Corona, war doch dieser krasse Medien, war eigentlich so ein krasses Movement von Frauen in Deutschland, die einige deutsche Rapper wegen Sexismus, ne, so ziemlich am Pranger gestellt haben. Und ich bin witzigerweise hier um die Ecke, ich bin so zu so einem Fried Chicken Laden in der Oranienstraße gegangen und dann so zurück, und genau als ich wieder unter der Brücke, unter der Skalitzer durch wollte, kam gerade diese Demo, weißt du?
Oh, okay.
So, und ich musste dann einfach stehen bleiben, weil ich nicht über die Straße konnte, und habe mir das dann so angeguckt, und dann war es wirklich so eine Demo gegen sexistische Rapper, und ich habe mich da jetzt nicht, ne, so pauschal in der Gruppe gesehen, so, weil ich wenige, so, glaube ich, Texte und Zeilen habe, die jetzt die Wut auf mich lenken könnten, aber trotzdem mal kurz den Flash gehabt. Ich so, krass, was ist, wenn jetzt eine von denen einfach sagt, so, da ist einer von diesen Rappern.
Das ist dieses Schwein.
Und dann habe mir das dann so angeguckt und war so, also auch in der ganzen Debatte, da waren auch wirklich viele Zeilen dabei, die kritisiert worden, die, wenn man sie so losgelöst liest, irgendwie einfach sich krass lesen, ne, so, aber dann wiederum gibt's auch Zeilen von mir, die sich losgelöst aus dem Kontext krass lesen, und Zeilen von dir auf jeden Fall auch. Wie stehst du generell zu diesem, ja, heutzutage, wie viel traust du dich sozusagen noch zu machen? Also schränkt es dich irgendwie ein, dass die Zeit so politisch korrekt geworden ist? Weil ich finde, du hast super witzige, also echt, ehrlich gesagt, einer meiner Lieblingstonträger von dir ist Freunde der Sonne. Mhm. Und ich glaube, das ist der Tonträger, den ich definitiv am öftesten gehört habe. Das war genauso die Zeit, weißt du, wo ich noch an der Wohnung da war, früher, wo ihr mich auch mal besucht habt. So, und ich zu der weiß. Zeit, wo du auf meinem Mixtape gerappt hast und ich auf deinem Album
den Beat produziert habe. Du bist auch einer der ersten, dem ich das gezeigt habe,
ja, das FDS. Genau, und ich weiß, ich habe mich totgelacht schon, als du es mir gezeigt hast und weiß, dass ich es auch wirklich oft gehört habe. Also ich hoffe, ihr wisst alle, aber es ist ein legendäres Mixtape von Kool Savas, Illmatic und
DJ Catch and Release.
Catch and Release, die auch echt Hammer Beats damals produziert haben, und das Ding habt ihr irgendwie
in 24 Stunden
gemacht
und aufgenommen.
Ja, und ich fand irgendwie einfach, ich habe immer noch diese Zeilen, so meine Eier klatschen schlack schlack gegen deinen Arsch, und das war so eklig und trotzdem so witzig und gut gemacht. Und gab es bei dir jemals auf dieses Sexismus-Ding, warst du jemals einer der Rapper, der so richtig da irgendwie Probleme mit hatte?
Ja, natürlich. Ich hatte zum Beispiel, ich durfte in Wien damals nicht auftreten, wegen den Inhalten, weil die Antifa in Wien damals gesagt hat, sowas wollen wir nicht haben, so einen frauenfeindlichen Typen. Guck mal, es ist so, ich finde das super schwer, ne, weil ich mittlerweile ein Mensch bin, ich versuche die Sachen aus verschiedenen Aspekten zu sehen und aus verschiedenen Blickwinkeln, so, ne. Damals war es für mich so, dadurch, dass ich mich nicht als Sexist gesehen habe, habe ich nicht verstanden, dass diese Inhalte für andere trotzdem sexistisch sind, so, weißt du, weil es sexistische Inhalte sind. Für mich war es so, Dicker, das ist mein Humor so, ich sehe mich wie so ein Stand-Up-Comedian, der einfach super asozial ist, aber ich bin mir auch nicht zu fein, den Leuten gegenüber dann auf einer normalen Basis, in einem Gespräch oder wo auch immer, respektvoll zu sein. Ne? Und ich habe immer gesagt, wie sollen zum Beispiel damals, waren das dann überwiegend halt Feministinnen oder Frauen, die einfach darauf nicht klargekommen sind, habe ich gesagt, die haben nichts mit Rap zu tun, wie sollen die das verstehen, wie sollen die das inhaltlich nachvollziehen, dass ich vielleicht eine deutsche Version von Too Short bin oder sowas in der Art. Ne? Das ist für die nicht nachvollziehbar, die können sich darüber kein Bild machen. So, ne? Das war für mich so meine Rechtfertigung, und ich habe es wirklich nicht so krass in Frage gestellt. So. Also ich habe bestimmt jetzt immer noch Sachen, die sexistisch sind hier und da, so, ne? Aber ich habe für viele Sachen einfach auch einen Ersatz gefunden. Viele Sachen muss ich nicht mehr so sagen, viele Sachen will ich nicht mehr so sagen, so, weißt du, also ich muss nicht dauernd irgendwie
so. Zensierst du oder änderst du alte Texte auch? Also machst, also, weißt du, im Sinne von jetzt
live, meinst du?
Genau, also so, wenn du eine, gibst sowas, dass du einzelne Zeilen einfach dann
natürlich
anders flippst, ne?
Ja, also bei diesen Sexismus-Sachen so, ehrlich gesagt, da nicht so richtig so. Es gibt ein Thema so, weißt du, das war ja jetzt auch sehr aktuell, da hast du mich damals auch für kritisiert, weiß ich noch. Ich habe das N-Wort gesagt damals auf meinen ersten Releases vor 20 Jahren auf den Maskulin-Alben. Und für mich war es so, ey, das ist Rap-Slang so, weißt du, das ist, wenn andere Rapper das sagen, kann ich das auch sagen, weil ich bin auch Rapper. Und ich habe halt gar nicht, weil ich es nicht rassistisch gemeint habe zu dem Zeitpunkt, dachte ich, das wäre nicht rassistisch. Aber es war natürlich rassistisch, so 100%. Und das war halt super unkorrekt so, ne? Und Gott sei Dank bin ich relativ früh auf den Level gekommen, wo ich das selber auch gemerkt habe. Ich hatte auch ein, zwei Gespräche da mit Leuten, so, weißt du, mit Leuten aus Berlin, die auch mit mir darüber gesprochen haben und die mir das auch nochmal klar gemacht haben, dass es nicht klar geht, so. Und habe dann auch diese Tonträger in der Form nicht mehr released, so, weißt du. Ich habe dann auch definitiv die Sachen abgeändert. Und ja, das ist natürlich etwas, was mir nach wie vor, auch wenn es 20 Jahre her ist, tut mir das trotzdem leid, so, weißt du.
Ja, genau. Also bei der Sache ist natürlich noch ein bisschen weniger Interpretationsfreiheit da, ne? Also viel weniger, wenn es ums N-Wort geht, viel weniger Interpretationsfreiheit da, finde ich, als wenn es irgendwie um generell humorvoll verpackte Themen geht, wo irgendeine spezielle Gruppe gerade drunter leidet, weißt du, weil irgendwie ist gerade im Battle-Rap und im Rap ist auch, oder in der Kunst generell, ist es auch so wichtig, irgendwie mit Klischees zu spielen und die dann wieder aufzubrechen oder mal zu bestätigen. Und
aber Fakt ist, dass so ein Wort, weißt du, ein Wort, was aus purem Rassismus entstanden ist, das war ganz gut, dass du gesagt hast, Interpretation, da gibt's nichts zu interpretieren.
Genau, nee,
das ist zu 100% rassistisch so, weißt du, und also ich habe mich in dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich mich rassistisch verhalten, ohne dass mir das damals bewusst war, weil ich mir fast schon eingeredet habe, so, ey, das ist in Ordnung, weil ich bin Rapper und ich habe den gleichen Struggle oder irgendetwas. Mhm. Aber es ist halt Blödsinn. Und ich habe auch jetzt mitbekommen, dass es immer noch Leute gibt, die das gar nicht wussten, so, weißt du, die neu auf den Trichter kommen und die hören, was, Kusawasch hat vor 20 Jahren, hat der das gesagt, mhm, in seinen Texten, und die auch davon verletzt sind und enttäuscht sind. Daher auch nochmal hier offiziell meine Entschuldigung an die gesamte Black Community in Deutschland, natürlich auch an dich, Alter.
Ja.
Also, das ist...
Meinst du, es ist andersrum mit... Wie findest du, wie stehst du zu dem Wort Kanacken? Weil ich bin manchmal ehrlich gesagt als Schwarzer nicht sicher, ob es für mich korrekt ist, das zu sagen, obwohl es irgendwie auch immer schwer ist, ein anderes Wort dafür zu finden, weil so viele Leute, die quasi in diese Gruppe reingehören, es selber für sich als Wort zum Definieren nehmen und dann auch so, weißt du, gibt es so Formate wie Kanackische Welle, weißt du? Und es ist, finde ich auch langsam interessant, so, wie man, wie's
ich finde es sehr interessant, weil genau darüber habe ich mir natürlich irgendwann auch angefangen, Gedanken zu machen, ne? Weil ich, weißt du, ich bin Halbtürke, also ich habe das Recht, das zu sagen, wenn man jetzt von Recht überhaupt sprechen kann, so, ne? Beziehungsweise ich nehme mir das Recht, das zu sagen, und hier und da benutze ich das auch, aber ich würde auch sagen, das ist definitiv rassistisch, Alter. Also das ist jetzt kein Wort, womit wir uns als Türken, Araber, Kurden in Deutschland profilieren sollten oder definieren sollten. Daher, da arbeite ich selber auch noch an mir, so, weißt du. Also ich mache bis heute auch immer noch meine Fehler. Ich habe durch meine ganze Karriere habe ich Fehler gemacht und Dinge gemacht, die ich für mich auch wieder, so, weißt du, gerade biegen musste, so, und wo ich mich auch selber gerade machen musste, und das habe ich auch gemacht, so. Aber keine Ahnung, ich finde, also es ist eine gute Frage, so, weißt du, vielleicht sollte man einfach darauf auch Einfluss nehmen, so, weißt du, dass man sagt, alle rassistischen Bezeichnungen müssen einfach, müssen ausradiert werden, weil in dem Moment, wo wir sie nicht mehr benutzen, so, weißt du, existieren sie nicht mehr. Ja. Und weil es gab diese These, ja, man kann ja Sachen so lange anders benutzen, bis sie eine andere Bedeutung bekommen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, das ist Quatsch. Also für mich persönlich so, ne? Ich glaube nicht, dass jetzt irgendein deutscher Bankdirektor, wenn er das Wort Kanacke hört, jetzt, weil das so oft gehört hat, denkt, ja, das ist ein netter Migrantenkollege hier von mir, der gute Kanacke. Das ist ja Quatsch, Alter, so, ne? Ja. Und man sollte auch aufhören zu denken, jemand kann mir einen Pass geben, so, weißt du? Also es gab dieses Denkmuster von wegen, ey, ich krieg einen so als weißer Rapper, wenn du bestimmte Dinge erfüllst, kannst du einen N-Word-Pass kriegen. So, das ist halt Blödsinn. Niemand kann dir den geben, so, weißt du? Also,
ich habe immer so einige Leute. Ja.
Ein Eminem darf das nicht sagen, ein French Montana darf das nicht sagen, theoretisch darf es auch ein Fat Joe auch nicht sagen, wenn du mich fragst, so, weißt du? Also niemand, der
Quentin Tarantino war auch so ein Typ, der das irgendwie
hat
lange gerechtfertigt hat. Also auch wirklich so, nee, ich bin so, ich sag das und ich darf das auch. Und war auch interessant. Und da auch viele schwarze Leute feiern ihn auch trotzdem, so, weißt du, weil er irgendwie einfach so ein krasser Typ ist und man einfach, manchmal ist es ja auch so dieses Tatensprechen lauter als Worten-Ding, als Worte, dass du einfach so sehen kannst, so, okay, der sagt dieses eine Wort und das lässt ihn dann in dem Kontext heute erscheinen, oder weißt du, der scheint sexistisch, aber weißt du, macht voll viel für Frauen, oder der scheint rassistisch, aber hat auch voll vielen schwarzen Leuten krasse Jobs gegeben. Und ich finde so, dass diese Grauzonen sind eben auch einfach immer da, ne? Also es gibt nicht nur dieses erst gut, erst schlecht. Ich glaube einfach echt so Yin-Yang.
Gut, schlechter, das ist ja eher, also wie gesagt, in der Form glaube ich auch nicht an gut, schlecht, bei sehr vielen Sachen so, ne? Ich mache bis heute auch Dinge in meinem Leben, wo ich, weißt du, also ich habe jetzt auf gar keinen Fall möchte ich mich hinsetzen, weil die Leute behaupten immer, ich würde so tun, als hätte ich so eine weiße Weste, überhaupt nicht, Alter, so, ne? Als wäre ich so ein sauber Mann. Digga, ich habe so viel Sachen in meinem Leben, wo ich sage, ey, weißt du, allein Autofahren, so, ne? Also natürlich muss ich nicht irgendwo hinfliegen oder Autofahren. Ich weiß, dass das für die Natur Kacke ist, so, ne? Und ich tue das trotzdem. Aber wenn ich mich jetzt hinstelle und versuche auf Dings, weißt du, ich kann auch nicht auf Greta Thunberg machen, aber ich kann sie trotzdem feiern für ihr Engagement, so, weißt du, und kann trotzdem sagen, das, was sie ist da, obwohl sie viel jünger ist, ein großes Stück weiter als ich und als alle anderen, die ins Auto steigen vielleicht, so, ne?
Aber andererseits hast du auch, also die erste geile Vegetarier-Punchline, die ich je gehört habe, war auch irgendwie auf deinem ersten Album, oder? Dieses, du kannst doch aufhören, andere Tiere zu essen.
Ohne Probleme aufhören, Tiere zu essen, somit ohne Probleme ein paar Leben erretten.
Ja, also es ist mir immer im Kopf geblieben, obwohl ich auch immer weiter Tiere gegessen habe. Aber war ja schon, also waren ja auch immer positive Messages dabei, ne? Also war jetzt, ich fand das bei deinem, gerade das erste Album war irgendwie schon so ein richtiger motivational.
Ja, das war ja auch nochmal ein deutlicher Schnitt von dem, weißt du, alles, was ich bis dahin gemacht habe, beziehungsweise Haus und Boot war der Schnitt, ne? Alles, was vor Haus und Boot erschienen ist, so, weißt du, mit den ganzen schlechten Seiten auch daran, so, dass es in einer relativ kurzen Phase erschienen, so, beziehungsweise auch produziert worden und erschienen. Und ich wollte mich auch klar davon distanzieren. Dafür habe ich dann von der Szene so, die sowas bewerten, war es dann so, okay, jetzt er will auch diesen Weg gehen des Kommerzes, so, weißt du, aber die haben nicht verstanden, dass ich in diesen 2 Jahren oder 3 Jahren schon so viel in meinem Kopf passiert ist, dass ich so viel Verständnis auch für Dinge entwickelt habe, so. Dass es für mich halt nicht mehr klar ging. Ich meine, ich habe auch danach, auch nach LMS und sowas für mich so, ey, ich will nicht der Porno-Rapper sein, so, weißt du, nicht, weil ich nicht in Wien auftreten darf, wegen der Antifa, sondern weil ich einfach mich auch nicht in dieser Kategorie sehe, so, ne? Ich denke, ich habe auch einfach nochmal andere Sachen zu sagen und mehr zu bieten irgendwie.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant, aber ich erinnere mich an dieses eine, ich musste irgendwie gerade an dieses eine Video denken, da war ich so, das war auch relativ spät in deiner Karriere, im Sinne von jetzt John Bello Zeit schon, also nicht so diese Early Days. Was war das für ein Video, wo irgendwie diese Menschen aneinander
Matrix
gedingst wurden, weißt du, so auf irgendwie Mund auf, an Arsch und
auf Märtyrer, weißt du, ist das auf dem Album.
Boah, das war irgendwie so ein sickes Videokonzept. Was sind diese, wie kommst du, also wenn mir so jemand so ein Konzept, also egal wie hart mein Song wäre und wie, weißt du, wäre ich so auf, Dicker, bist du wahnsinnig, sowas will ich doch nicht in meinem Video zeigen.
Das war
ich hier wirklich ein bisschen verstört damals.
Von dem Film Human Centipede war das beeinflusst. Kennst du das? Nee. Inspiriert, sage ich
mal. Ich gucke eben auch nie so Horrorfilme oder irgendwas so mit so.
Das ist halt so ein Independent Horrorfilm, will ich mal sagen, und wir hatten auch den Hauptschauspieler und der hätte uns auch viel Geld gekostet, aber ich war bereit, das zu bezahlen, damit er das spielt. Aber er hat dann mit der Produktion gesprochen, die haben gesagt, nee, das geht nicht, weil sonst müssten wir, also das funktioniert nicht, weil das ist eine Brand, Human Centipede ist eine Brand, du bist Teil dieser Brand.
Sorry.
Und da war halt für mich so, und ich erinnere mich, dass einfach Mickes mir ein Konzept geschickt hat oder eine Idee und ich so, nee, und dann schickt er noch eins und ich so, nee. Und dann war es so, bei mir passieren die Sachen oftmals so auf den letzten Metern so, ne, weil ich glaube, dass ich die Sachen irgendwo abgespeichert habe und ich brauche so einen bestimmten Moment, so einen Druck. Sorry, Alter, ich habe so viel Kunstwerk getrunken. Alter. Ich brauche so einen Moment, wo so viel Druck entsteht, dass diese Kreativität dann rauskommt, so, weißt du? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, Dicker, das Beste, was wir machen können, ist, dass wir Human Centipede machen und dass die Rapper aneinander kleben, so, weißt du? Also der eine nimmt diese Inspiration, macht sein Ding draus, scheißt es aus, der nächste ist sich nicht zu schade, das zu fressen. Das heißt, es wird immer weiter gebeitet oder inspiriert oder wie du es nennen möchtest, jetzt bis am Ende, also es kommt nur Scheiße bei raus, weißt du? Es kann nichts
machen. Okay, alles klar, ja. Okay.
Und das war für mich so die
Metapher dahinter, ja. Ist auf jeden Fall, macht für mich verständlich.
Also es war nicht nur Folterknast.
Nee, okay. Weil das war mir irgendwie manchmal nicht so sicher, ob du einfach auch so irgendwie so diese, weißt du, jeder resoniert ja auf andere Sachen so und ob das vielleicht auch einfach so, oh ja, geil, da werden irgendwelche Leute mies zusammengeflickt und das ist jetzt ein geiles Visual oder so. Aber nee, die Metapher dahinter.
Digga, das ist auch so ein Ding, ne? Seitdem ich Vater bin, ich guck krass, was in meinen Videos passiert, so, ne? Weil ich weiß, mein Sohn guckt die Videos und das werden dann, manche werden wieder sagen, oh, das ist nicht, wie sagt man, das ist jetzt nicht authentisch, das ist nicht direkt genug oder das ist nicht erbarmungslos genug, so, weißt du, aber dann sage ich mir, ey, dann habe ich halt ein Video weniger, wo irgendwelche Schockmasken oder so sind, voll. So, ne? Ja. Weil ich mir dann sage, okay, ich muss immer wieder neue Wege finden, aber das spornt für mich auch meine Kreativität an, so, ne? Das ist auch für mich immer ein Weg, weißt du, jetzt meine letzte Single zum Beispiel, so, weißt du, so einen Song zu finden, der für mich passt, aber der auch für alle anderen Leute passen kann, der auch andere Menschen ansprechen kann und der auch die berühren kann und verändern kann, obwohl es um mich geht, so, weißt du? Das sind so Herausforderungen, die hatte ich früher nicht so, ne? Ich musste früher einfach nur das Asozialste und Respektloseste sagen, was mir eingefallen ist und wusste, das kommt gut an.
Ja, das ist echt interessant, weil das ist gerade krass, wenn man dann wirklich, wie du meintest da am Anfang, so bei der MOR und Haus und Bootzeit, dass dann eigentlich, du wurdest ein bisschen dran gemessen, jeder neue Release, okay, was sagt er jetzt, was noch mehr schockiert als alles, was je mich schockiert hat, so, und das ist eben auch ein hartes Credo, so, wenn du das immer erfüllen musst, ne, also das ist auf jeden Fall, gab's da irgendwie so ein Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich will das einfach nicht erfüllen müssen und
ja, einfach das ist immer so mein Regler, mein Maßstab, dass ich sage, ich muss nur in den Spiegel gucken können. Wenn ich in den Spiegel gucken kann und mir selber sagen kann, nach deinen moralischen Werten hast du dich vernünftig verhalten oder richtig verhalten und nach deinen Vorstellungen und auf Kunst bezogen ja genauso, weißt du, dann, dann ist es okay. Und ich glaube, jeder Mensch hat diesen Kompass für sich, so, ne? Was es natürlich auch für viele schwer macht, Sachen einzusehen oder Sachen zuzugeben oder Fehler auch einzusehen, war für mich auch lange Zeit schwer, so, weißt du, ich bin auch Anfang meiner Karriere durch die Welt gegangen und dachte, ich mache keine Fehler, das, was ich mache, ist cool und alles andere ist scheiße, so, ne? Aber ich glaube, wenn man ehrlich zu sich ist, jeder Mensch hat seinen Kompass, den er finden kann, so, ne? Und an dem er alles messen kann irgendwie, zumindest seine eigenen Taten, so, ne? Und so wie du gesagt hast, ich glaube auch nicht, dass das Menschen von Grund auf böse sind. Es gibt psychische Störungen. Ja. Wenn du ein Soziopath bist, dann hast du einfach bewiesen, dass du nicht empathisch sein kannst. So. Du kannst nicht nachempfinden, dass das, was du tust, jemand anderem wehtut oder ihn verletzt oder so. Dann bist du aber halt ein Wahnsinniger, ne? Dann bist du halt wirklich, hast du einen an der Klatsche und dann bist du eh im Arsch, Alter.
Was war der wichtigste Release in deiner Karriere, wo du so, also ist immer, bist du auch auf diesem Moment, dass du so, ey, eigentlich ist das nächste Ding immer das, was das Wichtigste ist, oder gibst du, also bist du generell jemand, der nostalgisch und so zurück trauernd in die Vergangenheit guckt, oder bist du auch, also
ja? Ich gucke schon nostalgisch in die Vergangenheit und aber ich weiß auch, dass der nostalgische Blick unscharf ist oftmals, ne? Also der gibt nicht wirklich das wieder, was ist. So. Und mittlerweile versuche ich das für mich zu nutzen, im Sinne von, nimm das mit, so das, was du daraus ziehen kannst für dich, so, weißt du. Also ich habe zum Beispiel, ich muss ein bisschen ausholen, ich habe eine MPU machen müssen, meine erste MPU, und ich hatte bei einem gewissen Achim Dubke hatte ich eine Vorbereitung. Und es ging gar nicht um Straßenverkehr, aber der hat mir ein paar Sachen beigebracht, die ich bis heute noch benutzen kann, so, weißt du? Also so Tools mitgegeben. Zum Beispiel ein Tool war, und das ist für mich mit das Wichtigste, dass er gesagt hat, guck zurück, wie du bestimmte Situationen gemeistert hast und wie du dich in der Situation verhalten hast, so, weißt du? Also deswegen muss ich Sachen nicht mehr so, ich bin jetzt keiner, der 2 Minuten später, wenn ihn was abfuckt, auf Insta direkt was schreiben muss, also ich weiß, dass mir das noch nie weitergeholfen hat. Ich weiß, ich gehe lieber einen Schritt zurück. Ich lasse die Sache ruhen. Ich verstehe mich selber und meine Emotionen natürlich viel besser jetzt, so, weißt du. Und
dein Name heißt Krieg, ne? Also du heißt, ich glaube, das ist irgendwie, Namen machen ja schon auch immer was. Also du hast auch schon eben so ein Temperament und auch so in deiner History so, gibt schon so Momente, ne, wo man ahnt, du hast so eine jähzornige Ader, aber
ich bin nicht gewalttätig, aber
jähzornig im Sinne von, weißt du, so, der hat mir was angetan, jetzt rede ich mal erstmal nicht mehr mit dem oder
auf jeden
so.
Fall,
wir hatten ja auch mal so
hatten wir auch,
Alter. Aber bist auch immer daran, also mit der Selbstanalyse und dem reifenden Alter auch gewachsen und versuchst das irgendwie
definitiv
zu kompensieren.
Alter, definitiv. Also wie gesagt, vieles von, aber es ist auch okay, es ist ein Weg, so, weißt du, also auch die Freundschaften, die dann darunter auch leiden, oder Beziehungen, die dann kaputt gehen, so. Das gehört auch alles dazu. Das gehört zum Leben dazu, und ich glaube, daran kann man auch nicht viel ändern. So, man kann nur, wie gesagt, wenn du nichts aus den Sachen lernst, dann hast du ein Problem. Ja. Ich glaube, solange du die Möglichkeit hast, aus den Sachen zu lernen, so, bist du in einer stetigen Entwicklung. Und das ist, was ich versuche zu machen. Wenn ich an einem Punkt stehe, wo ich nicht weiter weiß, wo ich die Situation nicht verstehe, wo ich ein Problem habe, dann gehe ich ehrlich gesagt zurück. Deswegen auch dieses Nostalgische, dann denke ich zurück. Und für mich war, glaube ich, Aura war mein Album, was, weil, um zu deiner anfänglichen Frage zurückzukommen, Aura war das Album, was am ehesten für mich dieser Punkt war. Da ist, glaube ich, am meisten für mich selber und mit mir selbst auch passiert, so, ne? Ich hatte da auch eine sehr bewegte Situation. Ich hatte da echt in kurzer Zeit Umzüge, so, weißt du. Ich habe mich von der einen Frau getrennt, mit der nächsten zusammengekommen. Das klingt jetzt so albern, aber Fakt ist, diese Sachen, die bewirken ja auch viel, ja, so, ne? Und dann bist du in einer anderen Stadt, auf einmal blabliblub. Und da war es dann auch so, dieses sich komplett bewusst sein, Dicker, ich bin independent, ich benutze mein eigenes Geld. Das war davor so, ich habe das alles so irgendwie so Larifari gemacht. Und Aura war, glaube ich, auch das erste Album, wo ich auch angefangen habe, über meine Zukunft nachzudenken und darüber so, was mache ich jetzt eigentlich so, weißt du, was ist eigentlich der Plan? Und ich habe gerade in den letzten Jahren all diese Sachen haben dazu geführt, dass ich einfach durch so einen Reifungsprozess gegangen bin und einfach auch businessmäßig alles bei mir umgeändert habe und so, ne, und auch verstanden habe, worum es mir geht, so, ne. Also ich komme aus einem Elternhaus, wo es immer sehr wichtig ist, so, dass man, dass es anderen gut geht, ne? Meine Mutter ist ein Mensch, die macht sich immer Gedanken. All meine Geschwister, meine Eltern, meine Tanten, Onkels, alles sind Pädagogen, Lehrer, Kindergärtner. Es geht immer nur um den anderen. Es gibt sehr, sehr wenig Menschen in meiner Familie, die sagen, du, es geht auch um mich, so, ne? Und das muss mir passen und das muss für mich funktionieren. Und dieses Liebe dich selbst, sonst kannst du andere nicht lieben, so, ne? Und ich musste das auch verstehen, so, weißt du, dass ich auch ein Anrecht auf bestimmte Sachen habe, so, ne? Also ich bin, so wie ich in der Türkei aufgewachsen bin und in Aachen, so, mit ständigem Verzicht, ich dachte, das wäre Teil von meinem Leben, ich muss verzichten, so, ne? Was? Ich darf nicht mich entspannt fühlen.
Ja, und dein Ego ist ja dann so, also ist ja
genau,
das allerletzte.
Super Lowball, also genau. Also
Selbstdarstellung.
Meine Eltern sind halt super politische Menschen immer gewesen, ihr ganzes Leben, so, weißt du, Sozialisten, wo es immer nur um die Gemeinschaft ging, so, weißt du, der Genosse, dem muss es gut gehen. Und ey, was meine Mutter teilweise für Sachen gemacht hat, so, ne, wo sie hat sich halt einfach ständig jeden zwei Tage mit Leuten getroffen, hat denen die Briefe übersetzt, hat an Ämter geschrieben, hat Sachen gemacht, so, weißt du, ich muss wirklich, meine Eltern, wir als Geschwister mussten die fast dahin zwingen, dass wir gesagt haben, ey, ihr müsst was für euch tun, so, ne? Und bitte, geht auf Reisen, bitte, hier, nehmt die Kohle, macht das, so, weißt du? Holt euch was, gönnt euch was, so, ne? Also, mein Vater hatte lange Zeit damit Probleme, sich etwas zu gönnen, so, weil der zu 100% ein Mensch ist, der es für andere tut, so, ne? Und das habe ich alles so übernommen. Und hab das dann, und deswegen war ich einfach unglücklich, so, ne? Ich merke, ich komme immer näher ans Glück, umso mehr ich auch auf mich selber höre und das tue, was für mich gut ist, so, ne? Und zum Beispiel in Bezug auf meinen Sohn ist es eine komplett andere Nummer, weil wenn ich ihn glücklich sehe, dann merke ich einfach, boah, ich werde doppelt so glücklich, so, ne? Wenn ich ihn zufriedenstellen kann, dann ist das für mich das Größte, so.
Du bist schon, finde ich, von den großen Rappern in Deutschland so, also gerade aus unserer Generation, die nicht mit Social Media aufgewachsen sind, einer der aktivsten. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie bei dir in die Story gehe, dann sind da so 47 Dinger, die man so klicken kann. Und ich finde, du machst sehr, sehr viel und auch viel Unterhaltsames. Und einmal wollte ich dich darauf ansprechen, was ich so witzig finde, immer, wenn du dich rechtfertigst dafür, dass du nicht kiffst, weil Leute dir immer wieder schreiben, Digga, du siehst voll bekifft aus.
Bitte, schreib's.
Also ich sag's offiziell, ich kenne diesen Mann schon seit 20 Jahren, habe ihm definitiv schon Joints angeboten, hat immer abgelehnt so, und er kifft wirklich nicht. Aber generell mit diesem Instagram und Social Media Ding, weil man hört ja von vielen, also gerade viele von uns Künstlern sind sehr sensibel, und auch wenn man viele Fans hat, die einen feiern, man findet trotzdem bei jedem Post immer diese, ne, 10 Leute, die es irgendwie irgendwas nicht feiern. Wie viel, gerade wenn du davon redest, dass du so dein Glück immer mehr findest und immer mehr durch Selbstreflexion so zu dir kommst und siehst, was die wirklich fundamental wichtigen Sachen sind, die dich als Mensch erfüllen, inwiefern kannst du das so in weißt du, unterteilen, so dass das eine nicht Einfluss auf das andere nimmt. Also wenn jetzt zum Beispiel deinen Sohn auf dem Schoß hast und der ist gerade so happy und dann spürst du dieses Glück, aber dann siehst du irgendwie so, weißt du, in deinem Phone diesen Kommentar, kannst du es komplett voneinander trennen oder wie gehst du damit um?
Bei den meisten Sachen schon. Es gibt so ein, zwei schwache Momente, wenn ich die hab, so, dann kann mich etwas, also das letzte Mal, wo mich angefangen haben, die Sachen sehr wirklich zu berühren und aufzuregen, war, als die Sache mit Xavier war, wo die Leute mir so auf den Sack gegangen sind, dass ich mich für ihn jetzt gerade machen muss. Du musst jetzt was sagen, du musst dies, du musst das, so, ne? Und da gab es auch unter Kollegen, gab es ein, zwei Gespräche, die ich mit den Menschen führen musste, so, weißt du, auch mit Menschen, die wir beide kennen und so, was auch cool war, aber wo ich den auch, weißt du, wo ich auch dachte, okay, ey, am liebsten, und manchmal bin ich auch fast explodiert, so, ne, weil mich das so aufgeregt hat, weil ich dachte, Dicker, warum erwarten die von mir, dass ich mich jetzt rechtfertigen muss, so, warum muss ich da etwas zu sagen, was jemand anders verbockt hat, so, ne?
Genau, also die Leute wollten ja in erster Linie eigentlich, dass du alles bestätigst, was sie jetzt gerade Schlechtes über ihn denken. Und dann, wenn du es sagst, weil du ja vermeintlich so nah an ihm dran bist, weil die ein Album zusammen mal gemacht haben. Ja,
aber auch keine Ahnung haben.
Nee, genau, einfach keine Ahnung.
Eine Behauptung in die Welt. Ja, das ist doch dein Freund, so. Dann natürlich, irgendwann habe ich was gesagt in einem Interview und habe auch gesagt, Dicker, ich habe den seit einem Jahr nicht gesprochen. So, die letzte SMS, die ich ihm geschrieben habe, war genau zu diesem Zeitpunkt, kam nie eine Antwort. Wir haben gar keinen Kontakt. Und selbst wenn wir Kontakt hätten, schreib mir nicht so, als ob du mich kennst und als ob du unser Verhältnis zueinander kennst. So, weißt du, du hast gar keine Ahnung. Also die Leute, ich habe ein Problem damit, dass sie es so genießen, auf einen drauf zu gehen, so, weißt du. Und Gott sei Dank katapultiere ich mich nicht durch wie sagt man, durch so unüberlegte Aktionen in Situationen, wo die, weil, ey, wenn ich jetzt irgendwie jeden Abend mir irgendwie einen halben Liter Tequila reinschaufeln würde, dann kann es sein, dass ich einfach übelste Shitstorms kriegen würde, weil ich nur noch Irrsinn erzählen würde, so. Weil natürlich denke ich auch nicht immer ganz klar oder so, ne, aber, ich find's schon krass so, wie die Leute abgehen, wenn sie sozusagen Blut riechen, ne? Also dann kommt diese High-Mentalität und mein Hauptproblem damit ist nicht, dass jeder eine Stimme bekommt, sondern genau darum geht's ja nicht. Mein Problem daran ist, es entsteht keine konstruktive Diskussion, so weißt du?
Nee, man wird einfach immer nur mehr Leute canceln und dann gibt's irgendwann einfach gar keine kulturprägenden Leute mehr, weil jeder Mensch hat Dreck am Stecken und das sind natürlich bei uns, die in der Öffentlichkeit exponiert sind, viel krasser. Aber ich würde gerne mal wissen, weißt du, wenn du jetzt sagst, so dieser Kreis von deutschen Künstlern, weißt du, so gerade aus der Generation, also alle die, weißt du, die jetzt Xavier und uns kennen, wir sind vielleicht so 50 Leute, weißt du? Wenn du jetzt sagst, einer von uns verkackt und alle anderen haften dafür mit, dann will ich aber auch, dass jeder Einzelne, der einen ganz normalen Job in irgendeiner Firma hat, auch dafür mithaftet, wenn bei ihm irgendjemand in der Firma AfD wählt. Ja. Und ich bin ziemlich sicher, dass jeder, der das, weißt du, der da draußen einen festen Job in Deutschland hat, dass in seiner Firma irgendjemand AfD wählt. So. Und das ist eben das Ding, so, wo man... Man muss mehr differenzieren können, Leute müssen auch Fehler machen können und ich glaube, man muss eine Gesellschaft haben, wo auch Fehler vergeben werden. So. Wenn sich die Leute aber auch gut dazu äußern. Ne? Ich finde jetzt.
Aber es ist auch nicht nur Äußern und Statements, sondern es ist auch, du hast vorhin Taten sprechen, lauter als Worte, das ist wichtig, aber vor allen Dingen für mich ist immer konstruktiv und destruktiv sind meine Lieblingsworte. Wenn ich mal mit meiner Frau, was selten vorkommt, streite, dann ist das für mich immer mein Hauptthema, so, ne? Dass ich auch für mich selber gucke und auch wenn sie mal Blödsinn erzählt, sage ich auch, ey, das ist gerade kein konstruktives Gespräch, was wir hier führen, dann möchte ich lieber gar nicht mit dir diskutieren, weil für mich, das ist das Ding, da muss ja etwas, es muss ein Austausch passieren und dieses einseitige Kommentieren, das geht nicht, weil das ist nur destruktiv, so weißt du, und es muss ein Austausch passieren und man muss die Möglichkeit haben, daraus zu lernen, alle Parteien haben die Möglichkeit, daraus zu lernen, jeder Mensch hat immer die Möglichkeit, aus irgendwelchen Konflikten oder Situationen zu lernen und ich weiß ja, wie es ist, destruktiv zu sein, ne? Also zum Beispiel unser angeknackstes Verhältnis eine Zeit lang war einfach, weil ich hätte dich ja anrufen können, so. Ich hätte ja sagen können, ey, Dicker, du saßt neben der und die haben mehr gedisst und ich bin voll der loyale Typ und das geht nicht klar und sowas. Weißt du, wir hätten uns ja sogar streiten können, so. Ich find's sogar okay, wenn Leute losgehen und sich gegenseitig aufs Maul hauen und sich danach die Hand geben und sagen, Dicker, alles cool, so, weißt du. Aber dieses Cutten, Abwacken, schlecht reden, das ist Blödsinn. Das kam kein Schritt weiter. Niemandem ist damit geholfen. Da kannst du, ist dir höchstens geholfen, wenn du ein missgünstiger Mensch bist und wenn du sagst, ah geil, jetzt ist der richtig abgefuckt, so, weißt du?
Und ich glaube, es ist auch einfach wirklich so ein Zeichen der Zeit, weil die Art, wie wir alle miteinander kommunizieren jetzt über soziale Medien, so anders ist, als wenn man sich wirklich begegnet, so, weil man sich so viel in der Anonymität, jeder von uns, weißt du, sogar die Leute, die sich dessen bewusst sind, jeder tut sich immer leichter, irgendwas zu sagen, weißt du, wenn man es einfach nur abtippen muss und du bist gerade in deiner Comfortzone. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so, bist du auch so als Autofahrer viel aggressiver als normaler Mensch?
Nein, überhaupt nicht, kein Meter.
Also ich jetzt auch nicht crazy, aber ich merke schon, dass es anders ist, weißt du so? Und ich habe irgendwie,
weil du hast dieses Blech um dich herum und das andere Ding ist nur ein Auto, nur ein Viereck, was sich bewegt.
Das heißt so, wenn ich so, weißt du, jetzt normalerweise auf der Straße lang gehe und dann, weißt du, komme ich so gegen dich so oder fast so, dann bin ich schon so, oh sorry, einfach nur aus meiner Persönlichkeit, weißt du, ich bin nicht so ein Typ, der erwartet, dass sich andere Leute entschuldigen, sondern ich bin immer erstmal so, wow. Aber im Auto habe ich automatisch immer dieses, Digga, was bist du, ich hab hier gerade jetzt die Fahrbahn und ich glaube so ein bisschen Social Media ist das gleiche im Sinne von, weißt du, so du sitzt so in diesem Auto und traust dich nicht und im wirklichen Leben würdest du überall nuancierter Fragen, nuancierter Antworten und irgendwie eher zu einer Wahrheit kommen, aber hier ist so, jeder will seine Wahrheit einfach rausblasten und vor allem jeder will irgendwo einen Fehler finden und ist sich selber nicht bewusst, dass wir alle irgendwo auch Täter sind, weißt du? Also so, und das ist mir so voll wichtig, so dass ich immer weiß, so, ich natürlich setze ich mich für manche Sachen ein und bin denn da so, weißt du, für einige Leute so voll das Vorbild und in anderen Sachen mache ich aber auch die ganze Zeit das Falsche, weißt du, und konsumiere die falschen Marken und lass den Strom mal zu lange brennen in meinem Studio, weißt du, wenn ich 3 Tage nicht da bin, dann komme ich wieder zurück, ich so krass alle Lampen an und so, jeder von uns supportet irgendwas, was nicht cool ist und so, und ich finde, wir müssen einfach aufhören, so dieses immer nur irgendeinen Schuldigen zu suchen, ich glaube, das machen hauptsächlich Leute,
oder den Maßstab verändern, also der Maßstab kann ja nicht perfekt sein, weil das funktioniert nicht. Nee.
Nicht für Menschen zumindest.
Ne? Der Mensch ist,
vielleicht kriegen die Roboter hin, die dann die
perfekt sind. Ja, oder ein Baum oder so, weißt du, also die, weil du es da akzeptierst, aber
Roboter, ein Baum ist doch geil. Ich so, vielleicht sind Roboter perfekt, du so, oder ein Baum. So komplett philosophisch andere Ansätze. Aber ich bin eigentlich viel mehr bei deinem. So, ein Baum ist definitiv schon perfekter, als ein Roboter jemals wird wahrscheinlich.
Aber ja, man, das ist ein Riesenthema. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass die Leute das von uns hören. So, ne? Auch wenn wir wahrscheinlich nicht mehr jeden 12-Jährigen auf dem Schulhof damit erreichen. So, ne? Aber ich glaube einfach, wir beide, wir haben auch schon irgendwann in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten auch gesehen, dass wir auch eine Rolle auch haben, so, ne, vor den Leuten, und dass wir auch Mentoren sind irgendwie. Und dessen bin ich mir bewusst, so, und darum, ich versuche so gut es geht, auch wie ein Mentor zu agieren, wenn es möglich ist. So.
Ja, man, habe ich auch oft mitbekommen, und ich finde auch bewundernswert, was du für Business Moves gemacht hast, also wie lange du dein Ding jetzt schon independent hast. Irgendwie eine Zeit lang hast du mir auch mit leuchtenden Augen von Bitcoins und Cryptocurrency erzählt, und dann irgendwann war es, glaube ich, nicht mehr ganz so attraktiv.
Komm, Bruder, investier alles.
Genau, ich habe mich nicht hinreißen lassen.
Nein, Gott sei Dank.
Aber ich generell so dieses gibt's, wenn es um dieses Business-Ding geht, weil wir sind ja echt so die Pioneer-Generation, wenn es darum geht, Geld zu verdienen im Sinne von, weißt du, also viele andere konnten auch schon vorher davon leben, aber ich glaube, wir sind so die erste Generation, also alles so ab Freundeskreis, Beginner, Sammy und dann Savage, und weißt du, sind so die Leute, die auf jeden Fall Millionen von Euro mit diesem Ding verdient haben, so, und dann aber auch gemerkt haben, dass die Hälfte davon immer an den Start geht und dass man irgendwann austachieren muss und guckt, wie man es wirklich schafft, wie du schon gesagt hast, so ans Alter werden denken. So, ich bin da nicht ganz so vorausschauend immer gewesen, hat zum Glück einfach bisher immer alles ganz gut geklappt, aber finde es immer bewundernswert, wenn andere Leute so richtig ihren Fokus irgendwann so nehmen und sagen so, ey, ich werde jetzt einfach auch zu so einem krassen Businessman. Gibt es da irgendwie Vorbilder, die du nennen kannst, oder was, wie ist das so, wer hat dich da beraten, oder wie hast du dir dein System so aufgebaut, so, weil man kommt ja in dieses Business und kriegt einfach 1000 verschiedene Wahrheiten von verschiedenen Leuten so geliefert, was jetzt die richtigen Deals sind.
Leider wurde ich lange gar nicht beraten, ne? Also ich hatte einen Steuerberater, den ich zwei, drei Mal im Jahr gesehen habe, aber der sehr, sehr, sehr konservativ alles macht, so, ne? Und der zwar schon, wenn ich mit einer neuen Idee kam oder wenn ich gesagt habe, ey, was hältst du von der Immobilie, immer, aber der hat auch sehr kritisch immer drauf geguckt, aber der war so einer der wenigen, der gesagt hat, ey, komm, das ist eh gut, so, ne, gerade bei Immobilien, diesen Satz habe ich mir von ihm zum Beispiel gemerkt, dass er meinte, du kannst es immer wieder verkaufen. Also wenn du wirklich jetzt Paranoia hast wegen irgendeiner Finanzierung oder was auch immer, so, weißt du, wenn du jetzt gerade das nicht direkt abzahlen willst, dann es ist ja da, so, weißt du, und ein Dach über dem Kopf braucht jeder, so, ne, und das stimmt schon. Ansonsten, ey, das kam super spät. Ich weiß gar nicht, warum und wodurch und wie, aber...
Weil erstmal hast du ja genau das Gleiche wie ich gemacht. Du hast eine Solo-Karriere gestartet aus purer Leidenschaft. Die hat dazu geführt, dass viel mehr Geld reinkam, als man sich je erhofft hätte. Und dann aber würde ich jetzt mal vermuten, dass du auch nicht dann deine erste Immobilie gekauft hast, sondern dann haben wir beide erstmal gelebt. Und auch Azad ja gelebt, aber auch vor allem Rap-Labels aufgemacht und voll viel von dem Geld, was wir selber in andere Acts gesteckt und wahrscheinlich auch nicht viel wieder Profit da rausgezogen.
Also meine Optikzeit war total sinnlos. Also wirklich.
Also ich habe auch Deluxe Records einfach, alle Mixtapes, die ich da gemacht habe, haben alle anderen Releases sozusagen finanziert, weißt du so. Und ich hätte dieses ganze Geld eben auch für mich haben können. Bin ich nicht jetzt traurig, dass ich es nicht gemacht habe, weil da auch ein paar geile Tonträger rausgekommen sind und so. Aber
und das Learning daraus.
Aber genau, man hat ja erstmal so viel zu idealistisch gehandelt und eben nicht so krass, weißt du, businessmäßig, wenn du jetzt zum Beispiel NBA-Player bist. So, egal ob in deiner Familie noch nie jemand Geld hatte und noch nie jemand Basketball gespielt hat und du keinen kennst, sobald du in diesem Konstrukt bist, wird irgendjemand vom Verein oder von dieser auf dich zugehen und sagen, ey, du wirst in den nächsten Jahren so und so viel Millionen verdienen, guck mal, das sind deine Möglichkeiten, damit du nicht abkackst. Also weißt du, so in vielen Branchen gibt es mittlerweile einfach eine Struktur, die darauf ausgelegt ist, dass da viele Menschen in diese Industrie reinkommen, die keine Ahnung haben, was sie mit diesem Geld machen sollen, und dann wird das irgendwie so ein bisschen aufgefangen, kompensiert, damit die nicht alle 10 Jahre später wieder pleite sind. Sowas gibt's ja in unserer Branche nicht, und ich schätze mal, bei dir, du hast ja auch genauso viele Leute wie ich kommen und gehen sehen. Leute, die auf einmal, weißt du so, in irgendeinem Jahr, wo man vielleicht selber mal nicht das erfolgreichste Album und dann so, oh, jetzt sind die krassesten. Und dann 3 Jahre später hat man
nur über die
geredet. Und dann dachte man so, fuck, ich bin vollkommen im Arsch. Und dann auf einmal sind die nie wieder da, weißt du, man hat nie wieder eine Tour gesehen, ist jedes Jahr auf Tour selber. Und also du hast ja genau diese gleiche Realität gehabt. So, und ich find's einfach,
also für mich war das Krasse, vor allen Dingen auch bei Optik, dass ich so genauso, wie du es gesagt hast, mein erster John Bello Mixtape, Mixtape habe ich independent daraus über 70.000 Stück verkauft. Die Leute, die rechnen können, die wissen, wie viel Umsatz das ist, so, ne? Und damals waren es ja CDs, so, weißt du? Also da bleiben knapp 8 Euro bei dir hängen, so. Und am Ende des Tages bin ich einfach aus Optik mit weniger als null rausgegangen, weil das Blöde war, ich hatte auch noch massig CDs von den Jungs, die ich noch vernichten musste, damit ich überhaupt noch die GEMA zurückbekommen habe und keine Lagerkosten hatte. Ja. So, ne? Das war gar nicht das Problem. Für mich das größte Problem an all dem war, dass ich mir trotzdem dann noch von den Künstlern teilweise Sachen anhören musste. So, weißt du, ja, du hast nicht alles gemacht. Dann denke ich mir, Dicker, Alter, ich hätte gar nicht mehr machen können. Mehr als ins Minus gehen kann ich nicht machen. Ja. Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich mir hier so einen Schnitt mache, dass ich sage, Aderlass, nimm das ganze Blut und dann trink es oder mach irgendwas damit, was du willst.
Werd der nächste Savasch.
Dann bin ich tot. So, weißt du, also, das ist halt...
Ja, original.
Deswegen habe ich auch, gerade was Künstler angeht, so bin ich persönlich auch echt mittlerweile super vorsichtig, so, ne? Weil, wenn ich mit dem Künstler zusammenarbeite, muss er für sich auch in seinem Verhältnis zu mir auch meiner Meinung nach mittlerweile verstehen, dass nicht er als Person, aber dass seine Kunst auch mein Produkt sein muss in dem Moment, sonst kann ich damit nicht vernünftig arbeiten. Wenn du mir nicht deine Kunst gibst und mir dein Vertrauen gibst, dass ich mit diesem Produkt das Richtige mache, so, dann kommen wir überhaupt nicht weiter, so. Wenn du nur als ein Bruder mit mir unterwegs sein willst, also ich habe Freunde, die kommen einfach mit zu Shows, die haben gar keine Funktion und die tragen dann mal eine Tasche irgendwo hin oder die sagen, ey Bruder, ich habe 10 T-Shirts verkauft, Bombe, so, aber für die wissen auch so, das ist gerade kein Business, wir machen gerade Freundschaft, so. Dann sei als Kumpel, dann lass uns als Kumpels Musik machen, alles gut, können wir auch, aber und ich glaube, da hat Agro den großen Unterschied gemacht, dass sie auch die Künstler auch als Produkt und als das Label und den Namen als Produkt gesehen haben, so, ne? Und irgendwann wurde mir klar, Dicker, Ku Savas ist mein Produkt. Das ist mein Produkt. Und ich kann mit meinem Produkt, das habe ich irgendwann gegengerechnet. Doch, es gab vielleicht sogar so einen Punkt, es gab nämlich diesen einen Spruch von wem auch immer, den habe ich tausendmal zitiert, was das Geheimnis deines Erfolges, ich habe mich immer auf das Wesentliche konzentriert und ich habe mir ausgerechnet, ich kann 10 ansatzweise erfolgreiche Künstler machen oder ich kann dieses Jahr für mich benutzen, kann in dem Jahr das 20-fache generieren, so, ne? Also, krass, das ist halt Irrsinn, so, ne? Und ich hatte zum Beispiel ein interessantes Gespräch mit einem Künstler, der sehr neu war. Ich habe sein Ding als erster gepostet. Ich habe mit ihm gesprochen und ich meinte zu ihm, Dicker, ich würde voll gerne dein Album Executive Producer machen. Wir haben ein bisschen über den künstlerischen Teil geredet und ich meinte, ich fände es im Gegenzug cool, wenn wir einen Verlagsdeal machen könnten, damit ich, und habe ihm das auch erklärt, was ein Verlagsdeal ist, sodass ich dann 20% von seinen Verlagseinnahmen gehen an mich, so vor Steuer. Und Fakt ist, da hätte ich wahrscheinlich in 2 Jahren, wenn ich da mit 5.000 Euro rausgegangen wäre vor Steuer, dann wär das noch gut gewesen, so. Und dann hat aber derjenige, das kann ich mir auch nicht übel nehmen, der war auch neu im Business, hat so, boah, Bruder, da muss ich drüber nachdenken und ich weiß nicht, ob das so ein guter Deal ist. Da dachte ich, krass, Bruder, du weißt gar nicht, die Zeit, die ich in dein Album investieren würde, jeder Tag, wo ich eine Clubshow oder eine Show ausfallen lasse, das sind, was weiß ich, wie viel K, Alter, auf die ich verzichte. Das heißt, ich kann an einem Tag so viel generieren, wie ich mit deinem Album in 2 Jahren generiere und du weißt, also, und die Leute verstehen das nicht so, ne?
Ja, das ist sehr undankbar.
Dann sage ich immer, bitte mach, und das ist ja auch oftmals wirklich nicht böse gemeint, aber die leben halt in einer komischen Erwartungshaltung, die Künstler, ne? Und vielleicht hatte ich die damals auch, weiß ich nicht, vielleicht hatte ich die Peter gegenüber auch und war dann, hab mich auch mal unfair oder undankbar verhalten oder irgendwas. Und es geht ja auch nicht um Dankbarkeit in dem Sinne, ne? Man muss ja nicht sagen, oh, danke, danke, Savas, danke, Sammy, dass ihr jetzt das gemacht habt für mich, so, ne?
Nee, ich glaube okay eben auch. Ich glaube einfach, das Ding ist automatisch, weißt du, so, du weißt ja auch noch aus der Zeit, wo du nicht Indie warst, sondern beim Label warst du, dann hat man auch immer den man blamen kann. Ne? So, wenn es nicht gut läuft, so, dann so, ey, aber die haben es noch nicht promoted. Und dann, sobald du aber selber dann als, weißt du?
Wenn du erfolgreich bist, dann blame, dann sagst du nicht, der ist dafür verantwortlich, sondern ich war's.
Und dann, wenn man dann als Rapper selber auf einmal das Label hat, dann bist du dann in der Rolle, du bist das Label und dann, ne, bist du auch dann irgendwie der Sündenbock, wenn irgendwas nicht klappt. Und ich glaube, ja, da haben wir echt alle, witzigerweise, also echt du und Azad und ich, ne, zur relativ gleichen Zeit unsere Labels gegründet und dann auch, glaube ich, innerhalb von einem Jahr, 2 Jahren so auch alle wieder geschlossen. Das war wirklich super deckungsgleiche Storys.
Vielleicht darf man dann auch nicht selber großartig Musik machen, so, ne? Und keine Ahnung. Also bei den Amis läuft es einfach wirklich anders. Das ist Fakt, wenn du da mit dem Artist oder dem Manager, die halt ein Konstrukt schon haben, wenn du mit denen sprichst und du bist ein Niemand, dann ist es einfach Fakt, die kommen zum ersten Gespräch mit einem Vertrag, so, ne? Und die sagen, wenn du diesen Vertrag nicht unterschreibst, dann brauchen wir gar nicht weiterreden, so. Natürlich buhlen die auch mal um Leute oder so, aber da ist halt Business first, sagen die immer so. Und das ist ehrlich gesagt oftmals, warum es relativ entspannt zugehen kann, weil wenn alle mit dieser Attitude an den Tisch kommen, so, ne, und wenn ich der Person jetzt nicht erzählen muss, hey, ich finde dich auch als Mensch voll cool, wenn ich ehrlich sagen kann, Dicker, ich glaube, wir können zusammen Geld machen und ich möchte daran auch verdienen, und wenn ich so offen sein kann und wenn ich sagen kann, ich sehe da ein Potenzial, und die Person sagt mir auch, ja, Bro, ich glaube, dass ich mit dir am besten fahre und so, dann ist es auch vielleicht eine andere Nummer, so, ne.
Ja, aber dann überhaupt über Geld reden, wie ist das, meinst du das jetzt für die neuen Kids wahrscheinlich viel leichter, ne, so, weil die das schon so mit Motivation ist, auch überhaupt in dieses Game zu kommen. Hattest du auch die ersten Jahre so ein Problem oder warst du immer schon so, dass also ich mochte Geld dann immer ab dem Moment, wo ich es hatte, so, aber ich hatte trotzdem ab so viele Fehler gemacht und so viele 100.000 Euro verloren, weil ich nicht mich genug gekümmert habe einfach um Business und weil ich irgendwie so eine Grundscheu davor hatte, so ist nicht ganz so, man ist nicht mehr so real, wenn man Geld verdient. Aber dann habe ich erst viel später eben gecheckt, so, okay, sobald Geld verdient wird, wegen mir, so sollte ich auch einen gerechten Teil abkriegen. Und dann war es aber auch echt schon zu spät. Also da waren schon ein paar
Deals unterschrieben. Ich musste auch sehr auf die Fresse fallen. So, ne? Also ich habe bei Bello 2 gab es einen Zeitpunkt, wo ich einfach im Minus war. Ne? 200.000 Minus beim Finanzamt, weil ich einfach super schlecht gewirtschaftet habe. Und weil ich halt alles genau da haben bei Optik geschossen, weil Optik einfach auch richtiger Fick war, so, weißt du, finanziell. Und das, was du sagst, ist super richtig, dass, also, die oftmals gab es so Situationen, wo Leute auf einen einreden und sehr cool damit sind, wenn sie einem das Gefühl geben können, so, ey Bro, für dich ist das doch keine große Nummer, mach das mal. Also das heißt, die sind cool damit, dass ich irgendwo hinfahren soll, 7 Stunden und dort auftrete, und dann sagen die, ja, in einer halben Stunde, guck mal, ich gebe dir 1.000 Euro, ist doch Killer und so, du bist doch nur eine halbe Stunde. Aber warte mal, dann nimm doch gar keinen Eintritt, würde ich dann sagen. Dann nimm doch keinen Eintritt, so, weißt du? Also wenn du mir erzählst, dass das alles eh cool ist, so, weißt du? Und also war für mich echt ein Problem. Mittlerweile habe ich damit gar kein Problem. Oder Leute, die sagen, ich schicke dir was und du postest es einfach so. Für dich ist es nur ein Post. Nein, bist du bescheuert? Ich habe eine Marke aufgebaut. Ja. Ich hab eine Followerschaft. Erstens möchte ich eh keinen Müll posten. Und zweitens, wenn ich das poste, möchte ich natürlich für meine Followerschaft und für meine Marke vor allen Dingen, ich habe ja gar nicht so viel Follower, aber für meine Marke und für das, was dahinter steckt, wo ich 20, 30 Jahre lang dran gearbeitet habe, so, das ist, was du bekommst, und das musst du bezahlen. So.
Wenn du
das
nicht Mehrwert bezahlen, für dich dran rausspringen.
Natürlich. Ja, also sonst bin ich doch ein Idiot, so, weißt du. Und vor allen Dingen, dass die Leute auch denken, dass man so dumm ist, dass man das so machen würde, weißt du. Und es ist auch eine Form der Respektlosigkeit. Also ich habe meinen Army-Features, mit denen wir nichts abgesprochen haben, habe ich immer im Nachhinein Geld überwiesen, einfach weil ich wollte, dass wir even sind, so, weißt du. Weil ich gesagt habe, ich fände das respektlos, wenn ein A-Plus bei mir ein Verse macht, ich verkaufe irgendwie, ich gehe fast Gold mit dem Beste-Tag-Album und ich gebe ihm keine Kohle, weil ich zu dem Zeitpunkt fast keinen Cash mehr hatte, so, und ich ihn gefragt habe, was willst du, und er so, ey, das, was du gibst, gibst du. Bro, wenn's läuft, kannst du mir irgendwann was überweisen, hat er gesagt, habe ich dann gemacht, weil für mich ist das ein Zeichen des Respekts, und ich war mit Diamond D im Studio und vielleicht hätte ich da auch handeln können oder so, aber wenn der mir einen Preis sagt für ein Beat, so, und selbst wenn ich weiß, dass dieser Preis im Verhältnis zu dem, was er heute in der Rap-Szene mit seinem Namen bewegen kann oder in auf Streaming-Ebene, selbst wenn ich jetzt sowieso ein Manager denken würde, ja, ist das überhaupt groß genug, hat der genug Follower? Nein, Dicker, das ist Diamond D, Alter, der hat 30 Jahre investiert, der hat Classics gemacht, das Mindeste, was ich tun kann, ist ihm hier, Alter, wie viel willst du? Ja. 2 G's, okay, ist
dein, das letztes Alter. Jahr? Wo er hier auf Tour war, oder?
Ja, genau. Ja, ne? Genau. Ja,
aber beim Konzert warst du nicht, ne?
Nee, weil ich hab's nicht geschafft. Aber wir sind zu Desu ins Studio.
Ja, ich wollte nämlich mir das Sean Price Tribute Set angucken. Da war seine Witwe und Rock von Helter Skelter, heftig, haben so ein Sean Price Tribute Set.
Du bist ja
ein
Riesenfan, ne?
Ich bin über Sean Price Fan und bin dann da hingegangen, bin viel zu spät gekommen, das Set war schon vorbei von denen, ich musste trotzdem noch 35 Euro Eintritt bezahlen. Und dann habe ich diese super witzige, aber hardcore verpeilte Show von Diamond D, Sadat X, Large Professor und AG gesehen. Und ey, das war so hardcore verpeilt. Das war echt hart. Aber der Diamond D war immer so, wenn er dran war so richtig Level. Der kann Hammer live rappen, ist einfach so ein Bär, ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Krass, ja, wir hatten ja auch ein Beat von dem auf dem ASD-Album.
Ja, ich weiß. Ne? Jetzt
sagen wir, wo die Party ist.
Jetzt auch Dilla, ne? Kann das sein?
Ja, Mann. Krass. Zwei Dilla-Beats, ja.
Das ist der Wahnsinn, Alter. Das sind so Sachen, für mich haben die einen Wert, ne? Zu wissen, so weißt du, ihr hattet einen Dilla-Beat auf dem Album, so, ne? Das ist halt einfach, Digga, das wiegt für mich mehr, als wenn du mir jetzt sagst, ey, ich habe gestern auf einen Song irgendwie 80 Millionen Streams gemacht. Das hat für mich theoretisch keine Bedeutung. Ich sage herzlichen Glückwunsch, Digga. Ja, du weißt, spend that money, Alter, ja. Kauf dir eine Wohnung. Aber das ist natürlich, das andere ist halt Geschichte, Alter.
Ja, ich glaube auch, da haben wir auf jeden Fall so uns schön viele von unseren eigenen Hip-Hop-Träumen verwirklichen können und irgendwie Sachen machen können, die man sich nie hätte vorstellen können. Weißt du? Ich war original mit Sean Price im Studio, ich war bei Dilla zu Hause, weißt, ich habe so krasse Momente, die einfach nie wieder weggehen. Ne? Was sind so Momente, wo du noch in die Zukunft schaust? Du hast auch alles letztendlich schon erlebt, hast alle Art von Plaques und weißt du, so Accolades, die man haben kann als Rapper, aber was sind so die Sachen, wo du noch als Musiker jetzt, klar, irgendwie Familie und Kinder noch mehr und bestimmt alles glücklich sein und so.
Die Sachen sind natürlich so stark in den Vordergrund gerückt, dass sie die musikalischen Träume, weißt du, also früher hatte man ja nichts anderes, aber keine Ahnung, ich meine, das letzte Mal, als ich mit Ziggy in L.A. war, ist Too Short gekommen, ne? hat einen Verse gespittet, ich habe den Verse noch, ich habe von MC8 einen Verse, das sind halt meine Heroes, ne? Und ich traue mich nicht mal, die Songs zu Ende zu produzieren, weil ich die unbedingt, ich will, dass es denen gerecht wird, so, ne? Und ich will daraus einen Song machen, der dann, ich habe mit Crazy Bone ein Ding, so, ne? Und verschiedenste Leute, aber ich habe natürlich viele Produzenten, mit denen ich arbeiten möchte, so, ne? Ich habe Evidence kennengelernt, mit dem möchte ich unbedingt was machen, ich würde gern was mit Alchemist machen und im Endeffekt ist es nur das, wirklich mit Leuten ins Studio gehen zu können, so weißt du, und die Magie. Ich meine, bei Primo im Studio zu sein, das war krass. Ich war sehr ehrfürchtig. Ich habe das gemerkt bei Primo
und
bei
Show. Auf welchem Album Primo?
Wir haben den nicht benutzt. Wir haben das damals im Rahmen von Agro Berlin von diesem Halt die Fresse gemacht.
Okay.
Und die haben den Deal so mit ihm gemacht, dass er meinte, okay, ihr dürft es als Video rausbringen, aber nicht als Release. Das heißt, ich habe jetzt diesen Beat, den die Jungs besorgt haben, aber ich kann den nicht wirklich verwenden. Ich könnte höchstens einen Videosong draus machen. Vielleicht mache ich das auch. Aber, ey, Digga, ganz ehrlich, allein da zu sein und es war halt auch so ein bisschen, das war ein bisschen crazy, weil er hat mir was vorgespielt und das war so ein Beat, den hat er auf dem Computer produziert so und das klang gar nicht nach Primo. Und das war so ein bisschen, ich so, oh, so, fuck, Dicker, das ist Primo, wie sage ich ihm, dass es das nicht ist? Und ich so, Bruder, das ist cool, aber wenn du mich fragst, ich will diesen Original Primo, der für Royce produziert, der für LOX produziert und so weiter. Und er so, okay, say no more, I got you. Und dann ist er halt, und dann habe ich halt daneben gesessen, so ein Studio weiter, so, ne, und habe halt die ganze Zeit durch die Tür gehört, wie er Samples gedickt hat, wie er produziert hat. Und das war schon krass. Das sind so Sachen, ne? Und wie gesagt, Too Short, wenn er meinen Namen sagt in dem Song, so, ne, das ist für mich, Dicker, Short war, ist für mich immer so ein, viel, wie so ein Rap-Papa gewesen. Ja. Ne? Wenn der sagt, Kusa Warsch, so, dann ist schon vorbei, Alter. Traum einfach.
Aber, ne? Ja.
Aber hast du noch offene Dinger so auf der Bucketlist?
Nee, eigentlich, also gerade wenn es jetzt so um Collabos geht und so, ich habe da auch voll viel so gute Sachen, gerade so viele Leute, gerade Sean Price und Dilla, weißt du, zwei Leute, die noch gestorben sind und so Überlegenden geworden sind, und da will ich jetzt mir nicht noch so viele auf die Liste schreiben, dann sterben die auch noch alle danach, aber einfach, ja, so witzige Stories. Ich habe ja auch einmal diesen Remix mit DMX gemacht.
Ja.
Und das war der krasseste Tag.
Oh, das hast
Tag,
du mir erzählt.
Der Typ,
du meinst,
ist doch,
gefahren wie
genau,
Miller,
also Rough Riders, ne? Der ist wirklich, der hatte so einen Audi A8, als er den der nicht von Sixt oder so war, sondern safe irgendwie von so privat geliehen, und dann hat er den Motor angemacht vom Hotel und der ganze Block hat schon gebebt. Also so, und dann ist er vor uns hergefahren ins Studio, obwohl wir ihn ja eigentlich, weißt du, wie die Ortskundigen waren, aber er hatte auch ein Navi. Und dann wirklich auf zweispurigen Straßen, ne, wo es so, da geht's in die Richtung, wir fahren in die Richtung. Und dann ist so, aber es ist nicht mal Stau, da ist nur vorne eine Ampel und 10 Autos stehen da in der Reihe. Der Typ fährt einfach über einen Bürgersteig vor das erste Auto wieder. Und ich war so mit so zwei so African Boys aus Hamburg, die ich irgendwie da an dem Tag auch erst kennengelernt hatte, die irgendwie Auto haben. Und dann war ich mit denen am Fahren und die mussten dem eben die ganze Zeit hinterherfahren und so 1000 Regeln brechen. Und dann waren wir doch da im Studio. Und dann hat er auch alles krass delivered. Und dann zwischendurch hat so sein Roadmanager mich mit zum Auto genommen und mir irgendwelche Beats vorgespielt von diesem Dame Grease, weißt du, dem Produzent von denen. Und ich dann so, ich war gar nicht auf der Suche nach Beats, hat die ganze Aktion nicht so richtig verstanden. Wieder ins Studio rein und dann irgendwann abends nach Hause gefahren. Und dann Afua, kennst du die auch noch? Die war doch, die war früher mal so ein deutsches, schwarzes Mädel, die war früher mal mit Redman und Methaman, wenn die hier auf Tour waren, unterwegs und hat DMX Rope Manager gemacht. Und dann hat die mich angerufen und gesagt, ja, irgendwie, du warst doch da vorne beim Auto so von, und ich so, ja. ja, da fehlt irgendwie so ein Umschlag mit Geld, so, weil die sind die ganze Zeit mit dem Auto vom Veranstalter rumgefahren. Nee. Ne? Und dann war ich da, haben mich wirklich noch beschuldigt, dass ich da Geld geklaut habe. Und dann hat er mich nochmal, also hat sie irgendwann mich nochmal angerufen und ich so, oh Gott, hoffentlich jetzt nicht nochmal dieses Geldthema. Dann meinte sie, die DMX will mit dir reden. Dann, das war mein deutschester Moment in meinem Leben, weißt du, weil deshalb war ich so viel in Amerika und dachte voll so, yeah, ich bin doch voll der swaggige Dude. So. Und dann war ich so, hello? Also, yo dog, we gonna shoot a video for this shit? Und ich habe einfach so, das klang schon wie eine Drohung, weißt du? Mhm. So als, und ich so, no, I mean, yes, I mean, if you want, I mean, weißt du, so super unsicher, so mit so, ich glaube, mein deutscher Akzent war so schlimmer als je in meinem Leben. Und dann irgendwie meinte er so, yeah, for 20 G's extra, I do the video. Oh, wow, und ich so, okay. Ach so, darum geht's, okay. Aber ja, es ist ein
Hustler-Mentalität.
Ja, man, Original Hustler auf jeden Fall.
Aber es ist halt auch immer ein Erlebnis, mit Amis ins Studio zu gehen. Also ich werde auch nie corrupt, war auch ein Traum, ne? Also das werde ich auch nie vergessen. Und vor allen Dingen, wie anders auch oftmals die Arbeitsweise ist. Ne? Ich glaube, es gibt jetzt auch deutsche Rapper, die es auch ähnlich machen, so. Aber für mich war es zum Beispiel übertrieben befremdlich, dass Leute ins Studio gehen, einfach zwei Zeilen freestylen, chillen, warten und dann einfach. Kennst du, also hast du das auch gesehen? Und dass du so fast schon ein bisschen enttäuscht warst? Weil ich dachte so, die machen das so wie wir. Die schreiben das Ding so, weißt du?
Dann spitten sie es rein.
Und wenn die einen Fehler machen, sagen die, mach nochmal zum Anfang so. Aber denen ist teilweise scheißegal. Also es gibt wirklich, ich habe mit dem Franchise Boys habe ich einen Song gemacht, da dachte ich, wow, Alter, Dicker, ich habe einen Double-Time-Part in der Zeit geschrieben so und die haben einfach mit Mühe und Not sich 8 Bars so mit den einfachsten Endungen, die es gibt, haben die einfach genommen und ich mir, okay, krass, ist halt einfach ein ganz anderer Style, aber das sind halt diese Facetten so. Ja. Ne?
Apropos Endung, wer war eigentlich so der, oder was waren die Einflüsse? Ich fand, du warst auch der erste deutsche Rapper, der super viel mit so Phonetik, so weirder Phonetik, dieses ich zerlege deine kurze Musik, und das ist diese Sache, was waren da so die Influences?
Also bei King of Rap war es definitiv, war es eigentlich ein Witz über wegen Tekel, ne?
Achso, Tekel.
Und ich hab dann, und ich saß bei Plattenpaps damals, hab dann no meow. Er so, oh, das ist doch geil, warum willst du das nicht nehmen? Oh. Ich so, ja, okay. Ich probier's mal einfach. Aber eigentlich, Souls of Mischief haben mich, also Hieroglyphics haben mich extrem, ne? Und die hatten eh so ein Ding, dass die immer alles gerimed haben, sondern immer die wenn du dir jetzt meine alten Tapes anhörst, hörst du diese Betonung auch teilweise. Ne? Ich habe jetzt nicht eins zu eins den Flow geklaut, aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, das kommt mit rein. So. Es ist einfach so, diese Endungen zu überreizen. Und das hat sich ja auch völlig verändert. Ne? Also mein Style ist von West Coast Underground zu komplett East Coastig gegangen. So, ne? Und jetzt ist es, keine Ahnung, jetzt, also jetzt irgendwann
war es alles. Mein ist alles, ne?
Ja, so alles, alles.
Irgendwie,
also. Klar, man kann heute, da, weißt du, jetzt ist echt nur noch was will der Beat, so, ne? Ja. Der Beat gibt so einen Flow her, ja, so, dann rappt man so.
Ja, voll. Was, dein neues Album, wann kommt?
21. Entschuldigung. Doch nicht? 23. Oktober.
Alles klar, okay. Ja, dann ist die Folge ja schon raus. Das heißt, die Leute können sich drauf freuen. Hast du da irgendwelche Collabos oder irgendwas Special-mäßiges, was du ankündigen willst, was die Leute noch nicht wissen vielleicht? Oder?
Ich habe mich super locker gemacht, Alter. Ich habe mich super locker gemacht. Ich habe auch mal ein bisschen so, also ich habe mich auch nicht verschlossen vom moderneren Styles und Sounds. Digga, das ist für mich ein entspanntes Album, aber es tut gut, es ist angstfrei, deswegen auch Agori, so, weißt du, furchtlos.
Was heißt einfach. Das? Agori, furchtlos?
Furchtlos, ja, das sind halt die Furchtlosen, das ist die Agori in Indien, ne, die Unantastbaren auch gleichzeitig, die sich halt von den Toten die Asche ins Gesicht machen, ne, die zum Beispiel, wenn Tote verbrannt werden, die auch neben den Familien und Angehörigen ins Feuer greifen dürfen, ne. Normalerweise dürfen das nur bestimmte Leute in einer ganz niedrigen Kaste in Indien machen, so. Und die Agoris, das finde ich so geil an denen, sie sind eigentlich super revolutionär, weil die sagen, wir akzeptieren das Kastensystem nicht, für uns ist das, spielt das keine Rolle, also sie sind eigentlich revolutionär, so, ne, und, die machen halt eklige Sachen, um zu zeigen, weil die anscheinend ist es da in der Religion, ich will es auch nicht falsch wiedergeben, aber die sagen, wenn du zum Beispiel einen Toten berührst oder wenn du etwas Schmutziges machst oder wenn du jemanden von einer niedrigeren Kaste berührst, bist du verunreinigt so und dann bist du nicht mehr göttlich. Und die Agori sagen, wir sind, alles, was wir tun, ist göttlich. Die gehen sogar so weit, dass sie halt ihre Exkremente essen, so, ne, dass sie ihre Pisse trinken. Die machen halt.
Da sind wir wieder bei den Exkrementen. Ja. Da hast du schon das Videokonzept direkt. Nein, komm, gib mir 5%, Digga. Ich schreib dir das Stream. Bro, was los? Ey.
Ja, deswegen die Furchtlosen halt. Und dieses Album ist auch irgendwie ein Zeichen der Furchtlosigkeit und hoffentlich auch für Leute auch ein Motivator, zumindest auch diese Furchtlosigkeit für sich zu entdecken, weil wir sind alle furchtlos gewissermaßen. Ne? Man muss nur das richtig rauskitzeln, den richtigen Moment haben, so die richtige Überzeugung, den richtigen Spirit. So.
Ja, Mann, das hast du auf jeden Fall oft bewiesen und dich immer wieder neu erfunden. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal, dass du keine Cultural Appropriation Vorwürfe von Indern kriegst.
Nee, das Wort, das ist einfach nur das Wort, Alter.
Und dann wünsche ich dir, dass das Album natürlich ein Erfolg wird. Und war es für dich jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Fragezeichen, ob es noch Sinn macht, das in 2020 rauszubringen, einfach weil man nicht richtig promoten kann, weil man nicht auf Tour gehen kann, oder du willst jetzt einfach das... Nee,
ich mache einfach Musik.
Du willst die Leute füttern.
Das Boom-Bap-Album so, ne? Also ich mache einfach Mucke und weil ich auch selber Bock drauf habe. Ich habe mein Studio eingerichtet. Ich habe immer jede freie Minute, wenn ich kann, gehe ich Musik machen, wenn mein Spirit da ist und... Das ist für mich das Einzige, was zählt.
Cool. Ich weiß, dass R.A. The Rugged Man, du hast ja mich und ihn, oder ihn und mich, damals auf deinem Song vor ein paar Jahren gefeatured. Ja. Und er will ja auf jeden Fall so einen Remix machen von einem Song mit uns beiden.
Drauf haben,
ja, auf jeden Fall. Also da freue ich mich auch drauf, dass wir da ein bisschen kaputt machen können. Und sonst, Dicker, für dein Boom-Bap-Album, weißt du, wenn du 16er brauchst, ein Beat.
Super gerne, ist gebonkt. Ja. Sam ist dabei, ich freue mich sehr.
Auf jeden Fall, ey. Offiziell Hochkultur, Digga, seit über 20 Jahren representen in Deutschland und vielen Leuten irgendwie Karrieren gegeben, viele Leute inspiriert, eine ganze Generation an Rappern, weißt du, so motiviert zu rappen und weißt du, so für die du einfach so der King bist und das Vorbild, und deshalb auf jeden Fall Respekt für alles, was du geleistet hast. Viel Glück für die Zukunft, alles Gute für deine Familie.
Dankeschön.
Und Leute, checkt das Agori-Album von Kusa Wasch aus und tunet wieder ein, wenn ihr nicht scheiße seid. Bis nächstes Mal. Peace out. Sammy Deluxe.
Nice.